herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Air2V Empire Podcast. Heute endlich mal mit der Endor-Halbzeitbesprechung, wie wir sie so schön getauft haben. Wir sind heute nur zu zweit. Wir, das sind natürlich ich, der Esel nennt sich immer zuerst, und der gute Daniel. Hallo Daniel.
Hallo Nico, hallo ihr da draußen. Freut mich, mit dir gemeinsam mal wieder was aufzunehmen und dann gleich noch über eine, Spoiler-Alarm, richtig geile Serie. Wie geht's dir?
Ja, ich freue mich auch total. Also wir haben ja jetzt auch schon lange nicht mehr gesprochen. Du warst mit Tom in Japan, da werdet ihr an anderer Stelle nochmal drüber sprechen. Aber ihr habt ja dort unter anderem auch die erste Folge live vor Ort sehen können, in Japan mit all den Fans. Ja. Vielleicht berichtest du mal, wie war das? Das
zu gucken. Zunächst mal an dich noch hier, Happy May the 4th. Wir sind ja, Happy also May Stand Fourth. Heute am 5. Revenge of the Fifth. Ich habe wieder Probleme, es TH auszusprechen, aber ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht ganz stark blamiert. Nachträglich noch alles Gute zum Star Wars Tag.
Dir natürlich auch.
Und ja, ich komme ja quasi relativ frisch aus der Celebration. Ich habe es dir gerade im Vorgespräch erzählt, so seit dem Wochenende läuft meine innere Uhr wenigstens wieder auf deutscher Zeit. Und ich hatte noch immer gar nicht Zeit, alles zu verarbeiten. Werde ich aber auch gemeinsam mit dem Tom noch in einer Podcast-Folge tun. Ihr, also du und Dennis, habt ja schon über alles, was es an News gab, so geredet. Das heißt, wir werden eher so ein kleines Eindrucksgespräch und was wir so erlebt haben und was vielleicht so für uns anders war, wie vielleicht für Leute, die das Ganze nur aus der Ferne verfolgt haben. Aber ja, dazu an anderer Stelle. Aber genau, ja, ich hatte die tolle Gelegenheit, die erste Folge Andor live auf der großen Celebration Stage. Also es gibt ja da drei Stages und die Celebration Stage ist die ganz große, wo auch tatsächlich die ganzen Schauspieler, Cast und Crew, Gäste und so weiter alle vor Ort sind. Und da waren tatsächlich nahezu alle HauptdarstellerInnen aus Andor vertreten. Gefehlt hat der Darsteller von Luthen Rail, Stellan Skarsgård, der war nicht da. Ansonsten, wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, waren sie alle soweit vertreten von den Hauptdarstellern. Und ja, da gab es so ein kleines Q&A-Panel und anschließend haben sie dann halt so, ihr alle wartet doch natürlich darauf, dass wir jetzt gleich noch was Großes verkünden und wir haben nicht nur irgendwie einen Trailer für euch, sondern wir haben dann einfach ja die erste Folge auf einer riesen Leinwand mit fettem Sound in Beisein von den ganzen an der Serie Schaffenden gesehen, plus noch einen exklusiven so Vorschau Teaser-Trailer, der, glaube ich, auch schon aus späteren Arcs, also ich nehme an, Folge 7 und 9, kommen wir später noch dazu, so ein paar Bilder sehen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war da noch so voller Adrenalin und so geflasht, dass ich gar nicht mehr so alles weiß. Und auch bei der Folge selber habe ich teilweise unter dem ganzen Jubel, also waren sehr viele Amerikaner vor Ort, die sind ja eh bekannt im Kino auch sehr zu jubeln im Vergleich zu jetzt deutsches Publikum, was eher so verhalten ist. Und allgemein auf der Celebration ist halt so gang und gäbe, das gefühlt bei jeder geilen Szene stehen die Leute auf und es gibt Standing Ovations und deshalb habe ich viele Dialoge nicht so mitbekommen. Und aber so vom ganzen Eindruck her, ich meine gerade der Anfang mit der Sinar Test Facility und so weiter, Gänsehaut pur und ich war einfach ultra angespannt, ultra happy, dass es endlich losgeht nach so langer Zeit. Und ja, der krasse Kontrast war dann, dass ich dann, also samstags habe ich quasi vor allen anderen schon die erste Folge gesehen, aber nur die erste. Und da ich halt aber noch im Urlaub war und natürlich meinen 65-Zoll-Fernseher nicht mit mir rumtrage und auch meinen Laptop aus Gewichtsgründen nicht dabei hatte, habe ich dann tatsächlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, also Mittwochmorgens, ja auch japanische Zeit, kam die Folge raus, ich glaube um 10 Uhr morgens. Wir waren aber tagsüber unterwegs und dann habe ich nachts um, keine Ahnung, 2 oder so nachts noch, habe ich alle 3 Folgen nochmal auf dem Handy, aber im Dunkeln, aber mit schönen meinen fetten Kopfhörern nochmal angeguckt und habe teilweise so vor mich hin, nein, oh, shit, und habe dann immer so, fuck, ich glaube, ich habe die Leute neben mir aufgeweckt und wir waren tatsächlich die letzten 4 Tage in so einer Gemeinschaftsunterkunft, es war wie so eine Art Hostel und wir hatten aber ein Stockwerk mit zwei Badezimmern und so. Direkt hatten wir komplett für uns und ich war ja mit Tom und noch anderen Freunden vor Ort und habe aber zum Glück niemanden geweckt. Aber ich dachte mehrfach, dass ich jetzt schuld bin, dass jemand nicht die Nacht durchschlafen kann.
Ja, aber also das erfordert halt auch Opfer an manchen Stellen. Also ich
Ja.
glaube, die hätten dafür Verständnis gehabt.
Ja, vermutlich schon. Und ja, wie hast du denn die ersten Folgen geguckt?
Ja, also bei mir war es, oh Wunder, jetzt nicht so großartig. Also gut, du musst es auf dem Handy gucken. Ich konnte es immerhin auf dem Fernseher schauen. Ich habe das, zumindest bei den ersten Folgen, musste ich leider erstmal meinen normalen Arbeitstag abwarten am Mittwoch, habe aber schon eine Stunde früher Feierabend gemacht, um dann so schnell wie möglich wieder nach Hause radeln zu können und habe mich dann direkt vor die Glotze geworfen und die Folgen angemacht. Und genau, habe die dann direkt am ersten Tag geschaut. Beim zweiten Arc sah das ein bisschen anders aus. Da hatte ich dann irgendwie plötzlich sehr viel zu tun und war irgendwie viel unterwegs und hatte dann tatsächlich erst, stand jetzt der Aufnahme erst gestern die Möglichkeit, diese Folgen zu gucken. Aber ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe und ich sag's mal so, ich bin auf jeden Fall jetzt auch angefixt genug, mir das nächste Mal wieder so bisschen die Zeit rauszuräumen, um das zu schauen. Das wird ein bisschen kritisch in 2 Wochen, wenn die letzten 3 Folgen rauskommen, weil ich dann auf einem Seminar sein werde und dort wahrscheinlich nicht so wirklich Zeit haben werde, aber ich werde gucken, dass ich das hinkriege. Weil auch Spoiler, es ist sehr geil.
Ja, Zeitmanagement ist echt so eine Sache und gar nicht so easy bei den langen Folgen. Also gerade so der
Ja.
zweite Arc, wo irgendwie jede Folge, also ich meine, klar, abzüglich noch Credits und alles waren es doch nicht so lang, aber irgendwie nominell irgendwie 55 Minuten im Schnitt war so eine Folge. Das ist schon, ja, schon ein Brett und ich habe mich auch extrem verschätzt. Also ich habe den zweiten Arc dann mit meiner Freundin geguckt und wir hatten dann so den Plan, ja geil, wir gehen abends noch schön irgendwie einkaufen und machen uns Pizza und dann chillen wir uns auf die Couch und bei mir großer Fernseher, Surround-Anlage und so. Und im Endeffekt, bis wir dann irgendwie angefangen haben nach dem Pizza machen und allem, weil wir waren dann noch spazieren, weil schönes Wetter war und dann haben wir, glaube ich, um 21 Uhr oder so angefangen und wir mussten dann wirklich also zwischen zweiten und dritten Folge vom zweiten Arc mussten wir kurz eine Pause machen und vor die Tür gehen und nochmal frische Luft schnappen, weil wir waren dann ein bisschen müde beide, aber die dritte Folge hat uns dann, also die sechste Folge dann quasi, hat uns dann auch definitiv wieder wach gemacht und zurückgeholt. Die war schon ultra spannend, also dazu auch später mehr, aber
Ja.
Ich muss jetzt auch so nach den ganzen Eindrücken so sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass wir nicht nur eine Folge pro Woche bekommen, weil die Cliffhanger
Ja.
sind teilweise wirklich so, also gerade so in der ersten Folge, so mitten in der Szene ist ein Cut und auf einmal kommen die Credits und ich dachte so, no, ich will wissen, wie es weitergeht und dann war es okay, zum Glück nur bis Mittwoch warten bei mir damals, aber da habe ich mir so vorgestellt, wenn ich jetzt jede Woche immer wieder aufs Neue warten müsste. Also echt sehr gut, dass sie die Arcs so am Stück veröffentlichen. Gleichzeitig finde ich, weiß nicht, ob es dir auch so geht, komisches Gefühl, dass irgendwie jetzt nach 2 Wochen schon wieder Halbzeit ist. Und ich habe so das Gefühl, es rast viel zu schnell an mir vorbei. Ich habe mich so lange drauf gefreut und ich wünschte mir eigentlich, dass es noch länger geht. Gleichzeitig will ich aber auch immer 3 Folgen. Also ich bin so ein bisschen im Zwiespalt.
Ja, ich sehe das voll. Ich sehe das voll. Also ich bin da total auf deiner Seite. Mir geht es ganz genauso, wenn ich jetzt überlege, irgendwie, wie manche Folgen enden und dass ich dann noch hätte warten müssen, dann ist das echt nervig. Aber ja, ich kann auch nicht warten. Gleichzeitig will ich aber warten. Ich bin ja froh, dass sie es zumindest nicht alles auf einmal rausbringen. Ne? Also ich bin froh, dass es zumindest für diese 4 Wochen diesen wöchentlichen Diskurs auch im Netz gibt und so und man sich durchlesen kann, was die Leute sagen. Das schätze ich an Serien, die wöchentlich erscheinen, immer sehr. Und ich meine, ergibt bei dieser Serie jetzt total Sinn mit der Struktur, die sie gewählt haben, mit diesen 4x3 Folgen. Das anders zu machen, wäre, glaube ich, auch.
Ja.
Ja, schwierig gewesen, schwierig umzusetzen. Ich weiß jetzt nicht, normalerweise ist es ja auch für so Streamingdienste immer ganz geil, wenn man eine Serie so ein bisschen streckt.
Ja.
Inwiefern Disney da jetzt vielleicht sogar irgendwie Einbußungen macht, was Disney Plus Abozahlen angeht, dass alle Leute jetzt halt sich's nur für einen Monat holen müssen und dann alles haben.
Ich glaube aber sogar
Aber
tatsächlich,
ja.
dass es bei, also gerade bei Andor, echt Sinn macht, weil ich meine, so als Vergleich jetzt Mandalorian oder so, hast du ja oft diese Case of the Week Episoden, wo jede Folge an sich schon so einen Anfang, eine Mitte und ein Ende hat. Aber hier bei Andor ist es halt ganz klassisch immer so diese Drei-Akt-Struktur. Gerade in der zweiten Staffel finde ich es noch irgendwie viel mehr wie in der ersten teilweise. Oder in der ersten hat man es auch gehabt, bei zum Beispiel gerade bei dem Aldani-Arc fand ich es auch sehr krass, wie man da diese drei Akte hat. Und ich glaube halt einfach, dass es teilweise die Spannung drunter leidet. Also ich glaube, so Leute wie wir, die auch gerne mal so, ich nenne es jetzt mal so HBO-Serien oder Sachen wie Better Call Saul, Breaking Bad und so gucken, wir sind es halt gewohnt, dass manchmal halt einfach eine Folge nicht so viel in Anführungsstrichen passiert und dass der Höhepunkt von der Folge ist, zwei Leute reden einfach nur miteinander.
Ja.
Und ich glaube aber,
dass... Das, was die Leute immer gerne Filler-Folgen nennen.
Ja, genau, genau, das ist das Wort. Deshalb, ich mag ja, ich glaube, du auch nicht so dieses Wort Filler-Folgen.
Ja.
Und ich glaube halt einfach, dass die Serie, also so beim Massenpublikum, ohne dass ich es abwerten will, aber einfach so bei dem normalen Star-Wars-Zuschauer, der vielleicht eher aus der klassischen Star-Wars-Richtung Popcorn-Kino den Zugang zu Andor findet, dass für so jemanden einfach sehr sinnvoll ist, einfach dann zu wissen, okay, ich habe jetzt einen abgeschlossenen Arc mit einem Anfang, einer Mitte und einem Ende und ja, und so würde, glaube ich, so ein bisschen vielleicht was verpuffen oder wirklich manche Leute, könnte ich mir vorstellen, sagen, okay, ich schalte jetzt vielleicht nicht mehr ein nächste Woche, weil irgendwie finde ich es gerade zu, in Anführungsstrichen, langweilig und das sind jetzt nicht meine Worte, sondern ich versuche das nur so zu verallgemeinern. Ja, ja. Ja, deshalb glaube ich, war es eine gute Entscheidung. Ich hätte es fast noch besser gefunden, wenn so, wenn man es einfach so jede Woche einen Film, also hätten sie quasi einfach nur 4 Folgen gemacht und lange Folgen hätte ich sogar auch ganz cool gefunden. Hätte sich ja echt gut geeignet. Aber das ist jetzt einfach nur so. Das ist
ja quasi.
Genau, ist ja quasi auch so.
Wenn man es hintereinander schneiden würde und die Credits raus, genau, ich glaube, es würde auch funktionieren.
Wobei man dann auch sagen muss, die Credits in, war es die, glaube, die zweite Folge, wo diese Credits quasi, also die fünfte Folge, wo die Credits quasi so eine Art Abhörgerät, also wo quasi dieses Spionagegerät, was Claire oder beziehungsweise Luther immer benutzen, so imitiert wird, das fand ich ein ziemlich geiler Opener, dass man statt der Titelmusik so diese verschiedenen Kanäle, die so durchswitchen hatte, das wäre dann ja...
Ach so, das Intro
meinst du? Intro, ja. Genau, dass das quasi, das wäre ja, wenn es nach meinem Wunsch gegangen wäre, verloren gegangen, weil da hätte man ja quasi gar nicht diese Intro-Sequenz gehabt. Die fand ich ziemlich gelungen, ja, fand ich richtig cool.
Safe, ja. Ich finde es auch einfach immer noch geil, dass die es immer noch durchziehen, dass halt bei jeder Folge das Intro so ein bisschen anders ist. Mhm. Das ist echt cool.
Ja, das stimmt.
Aber ja, lass uns gerne in den Inhalt
reingehen.
Vielleicht angefangen mit dem ersten Akt. Vielleicht um alle Leute nochmal kurz abzuholen. Ich bin mir sicher, ihr habt alle die Serie gesehen und seid vertraut. Ich sage es trotzdem einfach nochmal. Wir setzen genau ein Jahr nach dem Ende von der ersten Staffel an. Wie der Titel der ersten Folge auch schon verrät, One Year Later, untermalt so schön mit dem Klängen des hammernden Typens von Ferrix irgendwie jedes Mal, klonk, klonk. Genau. Daniel, wie ging es dir mit diesem ersten Arc? Also ich weiß nicht, wie es dir ging, bei mir war die Antizipation wirklich riesig. Und die Serie hatte hohe Erwartungen zu erfüllen. Ich bin mir sicher, dir ging es ähnlich.
Ja, also ich glaube, es kam halt einfach noch dazu, ich saß halt in einem Raum mit ein paar tausend Star Wars Übernerds und da war eine Spannung in der Luft, also das sah so richtig, alle waren so, oh Gott, was passiert, und dann sieht man direkt, also ein besserer Staffel-Opener, finde ich, könnte man sich halt nicht wünschen, diese Sayana-Test-Facility, dann sieht man gleich diesen krassen TIE Avenger, gleichzeitig ist es aber auch wieder das, was Andor so ausmacht, so in einem krassen Action-Moment und wo auch für Andor-Verhältnisse relativ viel Humor gleich mit drin war, mit wie er dann eben nicht den TIE Avenger richtig bedienen kann, was storytechnisch auch total Sinn macht, aber ja, es war so ein bisschen Slapstick und richtig geil, aber gleichzeitig war es so mega angespannte Stimmung und du weißt halt wirklich nicht, Verräterin, die Imperiale, die ihn da reinführt, wird die jetzt auch gleich einfach gekillt, weil bei Andor, wir wissen ja, jeden kann es treffen im Prinzip, bis auf Cassian, wo wir wissen, der wird nach der Serie auch nicht mehr allzu lange leben. Und das war so, das, ja, das ganze Opening an sich, gepaart mit den geilen Effekten und dass die gleich die Staffel mit so einem Banger gestartet hat, das, ja, es hat mich so richtig vom Hocker gerissen und war einfach richtig geil. Und ich habe einfach nur gedacht, holy shit, die haben irgendwie Budgeteffekte, so gefühlt alles nochmal gleich so einen Standpunkt gesetzt, okay, Season 2, wir gehen all in, das wird so unser großer Abschluss. Und ja, also war hellauf begeistert. Wie ging es denn dir so?
Also, ich war tatsächlich, nämlich nach dem Schauen, so ein bisschen enttäuscht ist vielleicht das falsche Wort, aber ich war so ein bisschen so, ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber es war irgendwie nicht das. Ich habe dann so im Nachhinein, im Laufe der Zeit so versucht, das irgendwie zu rekonstruieren, woran es lag. Und auch wenn ich es nicht nochmal komplett geschaut habe, möchte ich auch direkt im Vorweg sagen, es ist mittlerweile alles gewachsen und ich verstehe total, woher alles kommt und bin auch jetzt mittlerweile zufrieden mit den ersten Erfolgen. Und ich glaube, wenn ich sie jetzt nochmal gucken würde, würde mir alles besser gefallen. Aber nachdem ich es das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir so, irgendwie hatte ich mir was anderes erhofft. Ich glaube, ich habe zu sehr erwartet, dass es irgendwie einfach direkt dort weitergeht, wo Episode 1 aufgehört hat, obwohl ich ja weiß, dass es ein Jahr später ist und Charaktere sich entwickelt haben und sie wir jetzt an anderen Standorten sind und es nicht direkt so weitergeht. Aber es war mir irgendwie teilweise ein bisschen zu plump alles. Ich kann es gar nicht genau sagen. Also eine Kontroverse, die es ja auch so ein bisschen im Netz gab, so in Anführungszeichen mal der ganze Arc auf Yavin 4, wie wir jetzt wissen. So mit dem Vorwurf, Kästchen hängt da die ganze Zeit auf diesem Planeten rum, kann nicht mit dem TIE Avenger wegfliegen, ist gefangen zwischen diesen Volltrotteln von Rebellen. So, was soll das? Und ich habe mir schon beim ersten Mal schauen gedacht, ja, das. Ich verstehe, was sie mir damit sagen wollen, so von wegen, die Rebellion ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht organisiert. Die Rebellion besteht teilweise aus Vollidioten, die nicht wissen, was sie machen, die sich uneinig sind, die sich gegenseitig irgendwie in einen Kleinkrieg bringen, so auf dieser kleinen Lichtung da. Aber ich habe mich gefragt, ob das nicht auch einfach innerhalb einer Folge hätte abgehandelt werden sein können. So, das war so. Mein erster Gedanke dann, die ganze Hochzeitsgeschichte auf Chandrilla hat mich irgendwie nur so semi interessiert. Also, irgendwie war es in meinem Kopf viel spannender aufgebaut in Staffel 1, als es dann in Staffel 2 tatsächlich gezeigt wurde. Aber auch da muss ich sagen, diese ganze Intrige, die da stattgefunden hat mit Tay, also Mon Mothmas, ich sag mal, Partner in Crime da,
Ihr
der ja so nach
Jugendfreund.
und nach genau dem Breakdown verfällt, ne? Also irgendwie anfängt sich zu besaufen und Gefahr läuft, oder bereits ein Risiko für deren Sache geworden ist. Irgendwie, das war mir, glaube ich, beim Schauen so gar nicht so bewusst. Also es war so ein Ding, erst als ich darüber nachgedacht habe, habe ich mir gedacht, ja, ich verstehe jetzt, wo die Serie hin will. Und auch, was das am Ende sollte, dass er da halt bei Cinta einsteigt, hatte ich am Anfang jetzt auf dem Bereich vielleicht einfach, dass ich dumm bin, aber ich hatte das zuerst gar nicht so verstanden, als okay, sie bringt ihn jetzt um die Ecke, um dieses Risiko eben zu minimieren. So. Aber wie gesagt, desto länger ich drüber nachdenke, desto besser finde ich's. Und ich hoffe, dass ich, desto länger ich mit dir drüber rede, es auch noch besser finden werde. So.
Ich kann dich da tatsächlich sehr gut verstehen. Also meine Ersteindrücke waren jetzt tatsächlich auch so wirklich nur so, ich sag mal, das erste Drittel der ersten Folge, so mein Initialding, und es war halt so Star Wars pur. Und ich weiß aber genau, wie du dich dann danach gefühlt hast, weil ich habe auch, also der Trailer hat mich auf eine falsche Fährte geführt, die Erwartung, die auch ich hatte. Also ich habe jetzt so richtig erwartet, oh, Cassian wird jetzt der krasse Rebel Spy. Wir haben jetzt quasi jede Woche haben wir einen neuen krassen Arc und es wird von Woche zu Woche so nach dem Motto, da eine Woche gibt's eine Raumschlacht, die andere Woche infiltrieren sie irgendein ISB-Gebäude. Also das war so in meinem Kopf. Der Trailer hat auch also so viele große Szenen versprochen. Und im Endeffekt ist die ganze Staffel, für das, dass wir jetzt die Hälfte schon rum haben, sehr viel intimer, wie ich das erwartet hätte. Und es hat mich auch kalt, also auf kalten Füßen erwischt. Und ich habe auch gerade den ersten Arc, ich habe den dann quasi, nachdem ich aus dem Urlaub zurück war, nochmal geguckt. Und beim zweiten Mal hat es mir deutlich, deutlich besser gefallen, weil ich auch, wie du sagst, so viele Dinge erst beim zweiten Mal so richtig verstanden habe und was wollen sie mir damit sagen. Und es ist halt irgendwie, trotz dass sie scheinbar mehr Budget, größere Sets, einfach mehr All-In gehen, ist trotzdem, die haben nicht ihren Hauptfokus verloren, was sie in der ersten Staffel schon gemacht haben, sondern es geht um die Rebellion auch innerhalb, also die Rebellion in einer Figur. Wie positioniere ich mich? Wie passe ich mich dem System an? Oder eben, wie ich schon gesagt habe, rebelliere ich? Und eigentlich ist es viel interessanter, wie diese großen Set-Pieces, die ich mir so im Kopf vorgestellt habe. Und ich bin mir auch sicher, wir werden noch das ein oder andere im Laufe der Staffel bekommen. Aber es bleibt halt schon irgendwie Andor sich selbst treu. Aber ich finde auch gleichzeitig, dass sich die Machart, also ich nehme an, dass es einfach so ist, weil sie jetzt jede Woche ein Jahr springen, es fühlt sich vom Schnitt und von allem deutlich anders an, wie die erste Staffel, finde ich auch irgendwie. Ich kann es nicht ganz in Worte fassen, aber das hat, glaube ich, auch so mit, wie du sagst, so irgendwie hat man was anderes erwartet. Und irgendwie finde ich es aber geil, dass sie uns wiederum überraschen und uns nicht das geben, was wir gewollt haben und uns irgendwie so vielleicht im Nachhinein noch was viel Besseres geben. Und ich glaube auch, dass die ganze Staffel, also gerade so der Gorman-Arc und alles, was sie so langsam aufbauen, ich glaube, das wird auch, wenn man die ganze Staffel kennt und dann vielleicht nochmal guckt, echt nochmal ein anderes Bild auf viele, viele Dinge werfen.
Das glaube ich nämlich auch. Also ich, ne, es ist, wie du sagst, ich hatte, glaube ich, auch erwartet, dass es einfach so im Scale größer wird. Dadurch, dass man halt eben jetzt diese Struktur mit den Jahressprüngen gegeben hat. Und ich habe mich auch einfach nach den ersten drei Folgen auch gefragt, so im Nachhinein ganz kurz, also ich hatte so ein bisschen mein Vertrauen in diese Struktur verloren, weil ich dachte, boah, jetzt sind wir hier an diesem Punkt und jetzt springen wir als nächstes schon wieder ein Jahr weiter. So. Ich weiß nicht, wie das funktionieren wird. Jetzt habe ich den zweiten Arc gesehen und weiß, es funktioniert sehr gut. Ich sehe, kann die Entwicklung, die die Charaktere machen, total nachvollziehen und freue mich jetzt darauf zu sehen, wo die Entwicklungen ein Jahr später sein werden. Aber so nach diesen ersten drei Folgen hatte ich so ein bisschen Skepsis, weil ich mir dachte, boah, jetzt hat mir dieser Zeitsprung nicht so gut irgendwie gefallen. Ich habe das Gefühl, es hat sich irgendwie wenig getan oder zu wenig getan. Und genau, das hat so ein bisschen Skepsis geschürt, aber wie gesagt, das ist mittlerweile jetzt nach dem zweiten Arc auf jeden Fall völlig eliminiert, weil mich das, was dort passiert hat, so von den Socken gehauen hat. Und ich muss auch sagen, es ist so wie in der ersten Staffel auch, diese dritte Folge rundet das Ganze halt wieder so schön ab. Also, es wird über die ersten beiden Folgen so schön langsam aufgebaut und dann die dritte Folge, alles, was auf Mina Rao passiert, hat mich so an meinen Stuhl gefesselt. Also hätte ich jetzt hier so Arm nehmen, hätte ich mich richtig krass reingekrallt. Also es war so spannend teilweise. Ja,
Ja,
genau.
also wenn wir gerade, weil du sagst, Stuhl gefesselt, wir reden ja hier eh spoilerfrei über alles. Also,
Wir hauen
nicht, also,
raus.
wie heißt es spoilerfrei? Jetzt bin ich gerade, du weißt, ich meine, ohne
Wir
Rücksicht auf
ballern
Verluste.
mit Spoilern um uns.
Mit
Also, falls ihr noch
Spoilern,
nicht
ja,
gemerkt habt,
genau. Nicht spoilerfrei, quasi
wir
ist genau das
alles.
Gegenteil von dem, was ich, aber ich glaube, alle wissen, was ich meine. Ich komme
Spoilervoll.
immer noch nicht klar, dass einfach Brasso direkt im ersten Arc das Zeitliche gesegnet hat, weil ich habe nach dem Rewatch jetzt, den ich kurz vor meinem Japan-Urlaub eben gemacht habe, nochmal gedacht, ey, was für eine coole Figur. Und wir hatten es auch in
Ja.
der Vorbesprechung oder Trailerbesprechung noch, ich glaube, hast nicht sogar du erwähnt, wie geil es ist, wie er da mit dem Ziegelstein aus Marva Endors
Mal
Asche
was, ja.
einfach diesen Stormtrooper da ja den Helm zerdellt und richtig ihm eine mitgibt. Und es war einfach so eine coole Figur. Und dann dieses Ende und dann den Blick von Cassian, wie er da wegfliegt und eigentlich so quasi seinen besten Freund so verloren hat und irgendwie dann auch wieder ja.
Er ist auch so zielgerichtet dann trotzdem immer
Ja,
noch.
und aber einfach auch, wie unnötig sein Tod wiederum war und
Ja.
wie er einfach nicht so typisch wie bei vielen Filmen, der hat keine krasse Heldentat zum Schluss, in dem Sinn, klar, er hat nochmal, das muss man auch lassen, der Charaktermoment, wo er dann, ich habe vergessen, wie er heißt, der quasi Farmer auf Mina Rao, bei dem sie Unterschlupf da gefunden haben, wie er ihn nochmal quasi in Schutz nimmt und ihn so quasi beleidigt und oh, du hast mich verraten und also sinngemäß und ich da in dem Moment wusste ich schon, ich so, oh fuck, ich glaube, jetzt wird er gleich sterben und so diese kleine Heldentat noch und das war einfach so ein durch und durch guter Mensch, der es nicht verdient hat, einfach so, ja, erschossen zu werden aus dem Nichts und das hat mich echt hart getroffen, muss ich sagen, also ich war echt baff nach dem ersten Mal gucken und habe gedacht, wow, ernsthaft, also das hat mich echt richtig hart getroffen und ja, rest in peace, Brasso, du wirst in Erinnerung bleiben.
Ja, also ich hatte mich auch so mental darauf eingestellt, dass wir wahrscheinlich pro Arc mindestens eine Person so aus dem engeren Charakterkreis verlieren werden. So einfach mit Hinblick auf die Tatsache, dass Cassian halt in Rogue One dann so ein bisschen alleine dasteht. Hm. Also ich kann mir vorstellen, dass ein paar Charaktere überleben werden und dann irgendwie aus anderen Gründen so aus seinem Leben ausscheiden, sage ich mal. Aber zum Beispiel so Bresso stand auf meiner, in Anführungszeichen, Abschlussliste relativ weit oben, sage ich mal. Es war eigentlich relativ klar, aber es hat mich dann auch schon sehr gehittet. Also dieser eine Shot, wo die Kamera so an diesen einen Stormtrooper dann so ranzoomt, wie der anfängt zu zielen. So, wenn du siehst, dass ein Stormtrooper sich wirklich Mühe gibt zu zielen, dann weißt du, es ist ernst.
Ja.
So, und dann kommt da Cassian angeflogen und ich dachte, oh, scheinbar rettet er ihn jetzt doch. Krass, hätte ich nicht gedacht. Und dann war er aber doch tot. Und ja, es war hart. Es war hart auf jeden Fall. Auch hart war eine Szene, die erneut bei irgendwelchen Vollidioten für Kontroversen gesorgt hat. Stichwort Bix.
Yes.
Also harter Tobak auf jeden Fall. Aber ich möchte noch mal kurz über die Leute abranden, die sich jetzt darüber beschweren, dass Star Wars keinen Raum bieten sollte, sowas darzustellen. Also Leute, wir reden über ein Franchise, was so dermaßen politisch ist und so dermaßen offen über Themen wie Genozid, Rassismus und also Faschismus, solche Themen behandelt. Und dann ist es nicht erlaubt, über sexuelle Gewalt zu reden. Also gerade in der ersten, nach der ersten Staffel Endor, wo man mit dem Gefängnis-Arc quasi einfach ein Space-KZ irgendwie gezeigt hat, so. Ja. Ist das jetzt zu viel? Das ist das, wo wir die Grenze ziehen, sobald es irgendwie darum geht, dass Frauen vergewaltigt werden, so. Boah, das hat mich so sauer gemacht. Aber ich fand's total wichtig, ich finde nicht gut, was da passiert ist, denke ich, klar, aber es ist total wichtig, dass eine Serie, die den Schrecken, den Faschismus in dem Fall über eine Galaxis bringt, zeigt, dass das auch gezeigt wird, weil offensichtlich wird das nicht der einzige Fall gewesen sein, wo das Imperium auf irgendeinen Planeten kommt und irgendwelche imperialen Faschos meinen, Leute zu belästigen. So.
Ja, nee, ich finde das auch echt wichtig, also wie du sagst, also natürlich in vielleicht einem Episodenfilm, in dem die Ewoks gegen ein Imperium kämpfen, dass da sowas fehl am Platz wäre, das ist natürlich auch klar. Aber Endor ist halt eben genau das, was ja so viele schon Jahre fordern. Gebt uns doch auch mal eine Star Wars Serie, die einfach für Erwachsene ist, die jetzt nicht geeignet ist vielleicht für den durchschnittlichen 12-Jährigen. Und wenn eine Serie das dann zeigen sollte, so den Faschismus und das Imperium von seiner wirklich schrecklichsten und boshaftesten Seite, dann Endor. Und ich finde, die haben das einfach sehr, sehr gut gemacht, wie du auch schon sagst, und ich verstehe auch diese Leute nicht, die dann ja so eine Diskussion einfach, also um einfach ein ernstes Thema dann so ins Lächerliche ziehen. Ich habe da wieder Kommentare gelesen von, also Videos gucke ich mir zu sowas nicht an, aber manchmal rutsche ich dann halt auch mal ab und lese so, was bei Reddit teilweise abgeht. Und ich glaube, ohne jetzt wortwörtlich zitieren zu können, dass zum Beispiel unser Lieblings-Star-Wars-YouTuber aus den USA dann solche Argumente gebracht hat, wie dass quasi der Imperator und Darth Vader würden sowas ja gar nicht dulden. Also deshalb wäre es quasi nicht mehr sein Star Wars. Und ich glaube, der hat sogar mit unter anderem deswegen jetzt aufgehört, Andor in seinen Kanälen zu behandeln, wo ich gedacht habe, ey, ganz ehrlich.
Großer Verlust.
Ja, das sind, glaube ich, so die gleichen Leute, die wahrscheinlich dann Mega-Trump-Supporter sind in den USA und nicht verstehen, dass im Prinzip auch ihnen da der Spiegel vorgehalten wird. Und ja, da.
Ey, wenn du dir, hast du das gesehen, was das Weiße Haus auf Twitter gepostet hat?
Mit Trump als Sith Lord und
so. Sie reden irgendwie darüber, dass alle anderen Sith seien. Trump stellt sich dann selber mit einem roten Lichtschwert da. So. Und ich gesagt, ja, okay, ihr habt es schon, aber schon gecheckt irgendwie, wer ist.
Ja, dieser Post, ey. Da manchmal denke ich mir, wir leben echt in so einer Simulation, wenn man sowas sieht.
Nee, aber also, um nochmal aufs Thema irgendwie zurückzukommen, auf jeden Fall, ich finde es so wichtig, dass diese Facette eben auch gezeigt wird und auch ganz klar irgendwie benannt wird, ne? Also es ist nicht einfach nur irgendwie, ja, er fasst die irgendwie komisch an, sondern Big sagt es ja auch irgendwie, he tried to rape me, so. Es ist ganz explizit so dieses Szenario und ich ziehe meinen Hut vor den Machenden dieser Serie, dass sie den Mut gefasst haben, sowas auch in diesem Sci-Fi-Fantasy-Space-Opera-Ding zu zeigen, weil wenn auch jetzt in Endor nicht, wo dann so. Ja, aber gut, habe ich mir gedacht, dass wir da auf einem Nenner sind.
Nee, definitiv. Auch sehr gut, dass du das ansprichst. Und ich finde es auch, also da darf man alle Beteiligte gern auch loben. Und ich finde auch immer, es wird ja so oft von diversen Richtungen, ihr Disney und vor allem Kathleen Kennedy, die würden ja so in Star Wars ihre komischen Agendas fahren und was auch immer. Und zum Beispiel gerade so auf der Celebration hat Tony Gilroy eben auch wieder betont, wie dankbar er ist für eine Produzentin wie Kathleen Kennedy, die ihm als Autor da vor allem halt so komplett freie Hand gelassen hat, so quasi den einzigen Input, den er quasi von Lucasfilm oder von den Verantwortlichen gekriegt hat, war halt eben so, dass sie mit der Story Group und teilweise den Leuten, die halt so die halt wissen im Kanon, was wann wo passiert, dass sie da zusammenarbeiten und dass gewisse Ereignisse einfach im Star Wars Kosmos, die schon niedergeschrieben sind, auch in Andor quasi nicht negiert und ihren Platz finden und in die Story eingewoben werden. Aber wie sie ihre Story erzählen, was sie erzählen wollen, die hatten komplett freie Hand und niemand hat da irgendwie quasi das Zepter gehoben und hat gesagt, ihr müsst jetzt das und das und ihr dürft solche Themen nicht ansprechen. Und da muss ich echt in dem Fall auch mal sagen, Hut ab, dass wir gerade in einer Zeit, in der, man muss es so offen nennen, leider der Faschismus echt in vielen Ländern auf der Welt irgendwie auf dem Vormarsch ist und auch bei uns, die politischen Zeiten nicht ganz einfach sind und dass man da einfach sowas benennt und sich auf halt eben Dinge wie der Zweite Weltkrieg, wo sowas oder viele Kriege, aber da jetzt gerade so, ich muss dann viele Zweite Weltkriegsfilme denken, wo sowas ja auch dargestellt wird oder auch an so eine Figur wie Hans Lander in Inglourious Basterds oder halt eben auch, was man halt aktuell so liest, was teilweise in diesen Camps in den USA vorgeht, wo Leute ohne Aufenthaltsgenehmigung, die auf irgendwelchen Feldern bei Bauern in den USA arbeiten, von Trumps privater Sicherheitsarmee, wie auch immer die heißen, da verhaftet wird und in irgendwelchen Lagern nahe der Grenze dann festgenommen werden. Und Hut ab, dass sie sich trauen, in Zeiten wie heute dann sowas auch wirklich so zu zeigen und anzusprechen. Und ich habe so das Gefühl, alles, was wir hier sagen, wird dem Ganzen auch gar nicht gerecht. Und aber ich glaube, ich finde es gut und auch, wie du dich ausgedrückt hast, dass wir da auf jeden Fall große Befürworter sind, auch sowas in Star Wars zu zeigen. Weil es war ja schon immer, auch wenn es George Lucas nie so krass gezeigt hat, auch die ganze Story, gerade in den Prequels mit dem Fall der Demokratie, es ist halt echt eine Lehre, die man auch auf die aktuelle Weltgeschichte ganz leicht anwenden kann. Und
Ich wollte es gerade sagen, also sorry, falls ich da jetzt gerade reingrätsche, aber ich finde gerade so bei, ich dass man damit auch vielleicht Leute erreichen kann, die jetzt vielleicht nicht irgendwie die ganze Zeit, gut, jetzt in unserem Fall hier in Deutschland irgendwie die Tagesschau verfolgen oder irgendwie halt, weiß ich nicht, in Rabbit Holes abgerutscht sind, in die sie nicht gehören, in, weiß ich nicht, vielleicht Familie haben, die da in Richtung geht, die man niemandem wünscht, so, dass vielleicht Star Wars auch so ein Weg ist, wenn auch vielleicht irgendwie ein absurder Weg, aber dass diese Geschichten halt vielleicht auch Leuten einfach die Augen öffnen können und zeigen, macht euch mal bewusst, was da gerade passiert, so. Das ist jetzt das, genau das, was ihr da gerade in einer weit, weit entfernten Galaxis vor langer, langer Zeit seht, passiert auf dieser Welt an vielen, vielen verschiedenen Stellen und wird teilweise von Leuten toleriert und gefeiert. So, und ja, das finde ich, macht diese Serie sehr gut, dort klare Linie zu ziehen. Gleichzeitig aber auch bin ich dann so total fasziniert davon, wie die es schaffen, diese Faschisten zu humanisieren. Also vielleicht um da einmal den Schlenker zu schlagen, so zum Thema Deidre und Cyril, irgendwie was, was so im ersten Arc passiert. Irgendwie, dass es dann plötzlich Charaktere gibt, die ja voll auf der bösen Seite stehen, auf der faschistischen Seite stehen, die man dann wieder anfeuert. So, vielleicht um kurz zu der, jetzt hätte ich fast Wannsee-Konferenz gesagt,
ja, weil diese Parallele
so
gut oft
im Netz gezogen wurde, aber es passt halt sehr gut, irgendwie dieses geheime Treffen der imperialen Offiziere, wo es dann um den Plan geht, Gorman irgendwie, wie man die am besten einnimmt. Es ist so pervers, was dort passiert. Also angefangen mit diesem Film, den ich übrigens richtig cool fand. Ich finde das immer cool, wenn in Star Wars so Sachen gezeigt werden, wie so Werbungen irgendwie. Ja. Deswegen liebe ich am Ende auch so sehr, dass sie so das alltägliche Leben zeigen an ganz vielen Stellen. Irgendwie, dass man das mal so nachfühlen kann. Okay, wie lieben Charaktere in Star Wars eigentlich? Um dann irgendwie darauf abzugehen, ja, uns geht's auch gar nicht jetzt um diese Spinnen. So, wir wollen da Energie rausziehen.
Ja.
So, es ist so pervers, was da eigentlich passiert. Und gleichzeitig hast du halt mit Edward diesen Charakter, der total der Underdog ist, und sich halt so nach und nach irgendwie dort hocharbeitet, Krennics Gunst gewinnt, nachdem sie ein paar Tagesgunst gewonnen hat, so, und sich so nach und nach in den Rängen hocharbeitet. Aber man weiß so, dass auf Gorman wird nicht gut enden. Und ich will eigentlich nicht, dass das da passiert, aber ich kann auch nicht anders, als mich irgendwie über jeden Erfolg, den Deidre da feiert, zu freuen.
Ja, das stimmt. Wenn sie da das Gespräch mit Krennic hat und man denkt einfach, yes, jetzt Deidre, du machst es. Ja. Und dann denken wir wieder, fuck, ich feuer sie gerade an, wie sie echt so einen Genozid plant. Oder, also ja, es ist echt krank irgendwie, aber geil gemacht. Und auch Krennic. Also Ben Mendelsohn spielt das. Ich finde ihn noch eine Spur krasser einfach wie in Rogue One. Er ist einfach ein richtig widerliches Arschloch, wie ihm selbst fast einer abgeht, wenn er dann da vorne erzählt, wir sind hier die Geheimsten der Geheimen und nicht mal General Yularen und Grand Moff Tarkin wissen Bescheid. Ich habe vom Emperor die höchsten Befugnisse und wir hier im Raum sind die Einzigen. Und du denkst wirklich, ey, der platzt fast vor, wie geil er sich selber findet, dass er jetzt da quasi so eine Art Völkermord einfach plant oder zumindest quasi so als naheliegende, wenn wir es halt nicht über unsere normalen Wege hinkriegen, dann werden wir das halt so machen. Und jetzt hier, wer hat die besten Ideen, wie können wir die Gorman People da beseitigen, damit wir an unser, was haben sie, Kalkite für irgendwelche, das war aber auch ein geiler Witz, das Power Project vom Imperator mit Unlimited Power.
Unlimited Power.
Ey, das ist so geil. Also, dass sie es dann doch wieder schaffen, da so ein Meme quasi in so eine ernste Sache mit einzuarbeiten, da habe ich mich auch ertappt, wie ich mich fast schlecht gefühlt habe beim Lachen.
Genau, ich hatte es gerade nochmal nachgeguckt. Kalkite ist so ein Mineral, was sie brauchen, um die Linsen für den Reaktor im Todesstern zu bauen.
Für das Green Energy Project oder wie nennen sie es? Oder Sustainable Energy Project. Weil der Imperator will ja nur, dass günstige und gute Energie in der ganzen Galaxis zur Verfügung stehen.
Das ist auch so crazy, wie sie dort immer wieder neue Euphemismen finden für das, was sie da machen wollen. Mhm. Ne? Also gerade dieser Plan von Deidre ist ja eigentlich so perfide, die die Gormans quasi so zu framen, dass sie selber daran schuld sind, dass das Imperium dann am Ende des Tages wahrscheinlich dort irgendwie alle Leute, die sich gegen sie stellen, einfach abmurksen müssen. Ja. Auch einfach diese, es ist so absurd, dieses erste Gorman-Massaker, was das eigentlich für eine dumme Scheiße ist. Also Grand Moff Tarkin ist einfach mit seinem Shuttle angeflogen und ist auf diesem Platz da einfach gelandet. So, und hat damit 500 Leute umgebracht. Mhm. So, der hat einfach verkackt beim Einparken. Wie perfide ist das?
Ja. So. Hattest du das auf dem Schirm? Also ich bin ja, hier bräuchten wir jetzt eigentlich den Tom. Das ist ja wohl irgendwas aus dem alten Expanded Universe, was jetzt hier quasi wieder so halb kanonisiert wurde. Also damals war es, glaube ich, irgendwie Tarkin, der mit seinem Sternzerstörer irgendwie auf einem Planeten gelandet ist. Und jetzt haben sie es mit einem Shuttle. Aber es beruht wohl auf irgendeinem Ereignis in irgendeinem Buch oder was auch immer. Ich habe leider jetzt nicht gut recherchiert, aber auf jeden Fall ist es aus dem alten EU und ich finde das irgendwie auch wieder cool, dass sie das da dann so einbauen.
Fact-checkt uns gerne in den Kommentaren.
Ja,
genau. Klärt uns auf. Aber ja, auf jeden Fall. Aber dann, um vielleicht auch mal zum zweiten Arc rüber zu gehen, wie sich dann dieser Plan tatsächlich in der Tat umsetzt.
Ja.
Das fand ich richtig, richtig geil, weil zuerst war ich verwirrt, so, und ich bin mir sicher, dir und anderen ging es ähnlich. Irgendwie, wir sehen jetzt, Cyril ist auf Gorman alleine. Mhm. So, da hab ich gedacht, was macht erstmal Cyril da? Warum ist dieser Typ, der irgendwie eigentlich an diesem Großraumbüro zumindest nicht mehr irgendwie ganz auf der untersten Stufe steht, aber jetzt nicht wirklich hoch. Mhm. Warum ist der jetzt da und leitet da jetzt irgendwie diese Firma? Weiß man eigentlich, was die macht? Ich weiß nicht, vielleicht habe ich es verpasst.
Aber ja, das ist das, du meinst das
ja,
auf Gorman.
Sie suchen ja so.
Das ist das, genau, ja das so, habe ich mir hier beim Shipping nächsten Punkt eigentlich Zeug aufgeschrieben, aber ja, können wir gerne. Also es ist quasi das Imperial Bureau of Standards. Also so wie ich das verstehe, ja, ist es ja wohl so, dass jetzt hier von dem Büro der Standardisierung oder die Abteilung für Standardisierung, das Amt für Standardisierung,
die DIN ist.
Dass das quasi DIN jetzt A, so eine.
Bitte.
Was wolltest du sagen, sorry?
Das, was bei uns in Deutschland so die auch die Normungssachen.
Ja, genau. DIN A, und dass das quasi jetzt so eine Zweigstelle auf Gorman ist. Und Gorman ist ja so wirklich, also so eine Anlehnung an Frankreich, an irgendwie Süditalien und so, also wirklich ein starkes Land mit einer ausgeprägten Kultur, mit Kunst, mit Musik. Man sieht ja gleich dieses Gorman-Horn, was da so einem Alphorn nachempfunden ist irgendwie noch oder sowas. Dann haben sie diese Seide, die von diesen Spinnen und Cassian, der auch ja, Cassian. Jetzt schmeiße ich schon mit THs um mich, wo gar keins sein sollten, obwohl ich es nicht kann. Cassian, wie er da als, Gott, wie heißt sein Deckname? Ich hab's schon wieder.
Dieser Künstler da.
Ja, als Modedesigner. Eigentlich der geilste Name, jetzt habe ich mir vergessen zu notieren. Aber auf jeden Fall, wie er da unterwegs ist. Und dieses Bureau of Standardization soll wohl, soweit es mein Eindruck, dafür sorgen, dass Gorman immer mehr imperialisiert wird. Also gegen den Individualismus, gegen Kunst, gegen die alte Kultur, alles soll in diesem Einheitsgrau, wie das Imperium quasi dastehen, alles soll so funktionieren, wie aus Coruscant gelenkt und am besten keinerlei Abweichungen von dem, was halt quasi das Imperium vorgibt. So habe ich mir das, so war jetzt mein Eindruck, und dass das halt so eben die erste Außenstelle ist, die Gorman immer mehr eben angleichen soll an die Kernwelten. So.
Ja. Auf jeden Fall, ja, danke. Auf jeden Fall fand ich es spannend, dass wie die das halt inszenieren und erst so nach und nach diese einzelnen Puzzleteile irgendwie legen, was jetzt genau zwischen Cyril und Dedra irgendwie passiert ist und was genau Cyril da jetzt macht. Ich dachte kurz wirklich, weil es auch so eine Überlegung war, irgendwie es wäre so ein Klischee-Ding, aber dass halt Cyril, weiß ich nicht, am Ende des Tages doch noch anfängt, das Imperium zu hassen oder so. Aber jetzt ist er ja noch tiefer drin, also er ist ja richtig involviert in diesen Plan, die Rebellen irgendwie so weit zu bringen, dass die etwas machen, was das Imperium quasi dazu zwingt, den Planeten einzunehmen und für sich zu beanspruchen, weil er eine Gefahr für die Galaxis ist. So, dass er ja quasi derjenige ist, der das Ganze dann ausführen muss. Also er ist ja die treibende Kraft dahinter, derjenige, der mit den Rebellen in Kontakt tritt. Und dass diese Beziehung zwischen Cyril und Dedra eben auf die Art und Weise genutzt wird. bin gespannt, ob sie es halten wird. Weil gesund ist diese Beziehung, glaube ich, nicht.
Ja, und ich habe also wirklich auch im ersten Arc so gedacht, also wo wir sie zuletzt gesehen haben, war eben in dieser, auf Ferrix, wo da dieser Aufstand dann ausbricht und er sie quasi rettet. Und ich war mir dann nicht sicher, also er scheint ja schon länger irgendwie an ihr so den Narren gefressen zu haben und bewundert sie total und ist so, hat so ein richtiger Stalker und ein richtiger Psycho. Und sie ist halt aber, ich glaube, sie ist die noch viel krassere Psychopathin. Und im zweiten Arc hatte ich so das Gefühl, okay, ich glaube wirklich, dass er die Beziehung wirklich eingeht, weil er sie halt eben so auf seine creepy Art und Weise bewundert. Aber sie benutzt ihn als genau dieses Mittel zum Zweck. Und meine Vermutung für einen kommenden Arc ist, dass sie ihn dann irgendwann auch einfach so fallen lässt und eventuell sogar der Grund sein könnte, warum eben er dann stirbt oder was auch immer mit ihm passiert, weil er für sie echt nur Mittel zum Zweck ist, in ihrem ganz, ganz perfiden Plan in der Karriereleiter da nach oben zu steigen.
Ja, finde ich gut, die Theorie. Sehe ich auf jeden Fall, dass das passiert.
Also zumindest ja, war das ja so ein bisschen mein Eindruck eben nach dem zweiten Arc.
Vielleicht landen sie auch einfach beide auf dem Todesstern und sterben dort dann glücklich in der Explosion.
Vielleicht. Ja, wer weiß. Das wär's. So am Ende kriegt er die große Beförderung und wird quasi zum Abteilungsleiter für Reaktorkontrolle auf dem Todesstern.
Ich weiß, Cyril ist der eine Typ, die haben ja diese Schirmhelme so, ja. Auf dem Todesstern, ist so der eine Typ, der dann so den Knopf drückt irgendwie.
Oh Mann.
Er darf Alderaan vernichten.
Gott, das wäre ja so eine große Tat für ihn und danach war es das mit ihm. Oh Gott, ja, das wäre echt sehr ironisch. Ich habe übrigens in der Zwischenzeit mal kurz gegoogelt. Er heißt Varian Sky. Ist sein Deckname von Cassian. Und das hört sich halt richtig an. Wir haben es ja in der Trailer-Analyse schon gesagt, so richtiger James Bond. Aber ja, richtig cool.
Er sieht
cool.
Aber auch so aus. Er hat so ein stylisches Outfit mit dieser Brille und so und den zurückgegelten Haaren. Er sieht auch aus wie so ein Varian Sky. Ja.
Und er wird immer mehr zum Ebenbild, also jetzt nicht wortwörtlich, aber von Luthen eben. Der halt einfach so aus dem Nichts es schafft, seine eigene Art zu verbergen und egal wie es ihm gerade geht, ich meine, er und Big sind jetzt nicht gerade am besten Ort und in ihrer Beziehung, die sie haben, und er macht sich eigentlich viele Sorgen und ist gerade mit allem unzufrieden und er macht einfach so klack den Schalter um wie Luthen, wenn er seine Perücke aufsetzt und dann ist er halt Varian Sky, der Modedesigner, der einfach Sexappeal hat und da über die Straße läuft und mit seiner Brille auf und sieht aus ein bisschen wie, Gott, wie heißt der Sänger? Bono, der hat auch immer so Brillen auf. So, also ich, richtig geiles Outfit.
Ja, wir sind jetzt schon tief drin, wie sich irgendwie so die Arcs entwickeln und wie sich die Charaktere entwickeln. Ich würde sagen, wir bleiben einfach mal direkt da und auch einfach mal direkt bei Cassian. Mhm. Weil ich finde, es ist nicht nur in der Hinsicht eine Parallele zu Luthen, dass er so in der Lage ist, so in diese Rollen rein zu switchen, sondern auch einfach mir fehlt jetzt nur das englische Wort ein, wie determined er ist, so das durchzubringen und wie sicher und fest er in seiner Meinung ist. Also wenn man überlegt, wo man am Anfang von Ende Staffel 1 war, wo er überhaupt gar nichts damit überhaupt zu tun hatte, ist er mittlerweile jetzt schon so tief drin. Also mir fällt gerade das Gespräch ein, nachdem Cassian gerade von Gorman zurückkommt und mit Luthen halt darüber redet, wie so der Stand der Lage dort ist und wie er so die Rebellen dort fertig macht und dann mit Luthen so darüber diskutiert, inwiefern es Sinn macht, Gorman als Rebellenzelle, sag ich mal, ernst zu nehmen und Luthen halt anführt, ne, es ist eigentlich das Beste, was uns passieren kann, dass wir so einen reichen Planeten als unseren Verbündeten gewinnen, während Cassian irgendwie fest davon überzeugt ist, dass die halt alle nichts können, so. Ich glaube, wenn man dieses Gespräch vor 2 Jahren gehabt hätte, also vor 2 Jahren im Kanon, wäre sehr anders gelaufen.
Ja. Und er ist noch nicht ganz auf dieser Art, wie eben Luthen auch ist. Also weil ihm geht es ja, glaube ich, da auch um Gorman. Also Cassian ist auch immer noch interessiert. Er will den Menschen helfen. Also er ist Feuer und Flamme für die Rebellion. aber er ist jetzt nicht bereit, einzelne Menschen zu opfern. Und man hat auch gemerkt, zum Beispiel gerade jetzt, also ich glaube, jetzt der Anfang der Staffel war da auch wichtig, mit der eben diese auf der Test Facility of Sinai, wie er sich einfach auch die Zeit nimmt und meint, der Moment hier, das ist wichtig und es ist wichtig, dass du jetzt den richtigen Schritt machst. Und ich glaube, das war total aufrichtig und er hat sich auch gefreut, dass sie jetzt quasi die aus den Fängen vom Imperium rauskommt. Und Luthen denkt viel mehr in seinem großen Plan, nur die Schachfiguren. Und ihm ist eigentlich ist ihm auch genauso egal wie eben Krennic, der um sein Ziel Sustainable Energy für den Imperator zu liefern, bereit ist, Gorman zu opfern. Genauso ist Luthen eben bereit, auch Gorman zu opfern, wenn der Planet in Feuer aufgeht und das dann halt dafür sorgt, dass der Rest der Galaxis sich erhebt. Und es sind so zwei Seiten derselben Medaille oder wie man das nennt. Also quasi beide haben das Ziel Rebellion, wir wollen das Imperium bekämpfen. Aber ich finde, Luthen ist einfach noch viel krasser drauf in dem. Und ich bin halt gespannt, inwieweit Cassian dann am Ende genauso tickt, am Ende der Serie. Weil das war ja eben hier mit der Grund, warum er dann so einen Rückzieher gemacht hat, warum dann Cinta und Val quasi die Mission so übernommen haben. Weil im Prinzip klar war, für Cassian, wenn er jetzt hier den Schritt weitermacht auf Gorman, dann wird es hier richtig blutig enden. Und das wird ähnlich wie vielleicht Ferrix oder viele andere Planeten, die er in seiner Zwischenzeit schon gesehen hat, nicht gut für die Leute ausgehen, auch wenn es vielleicht für die Rebellion als Ganzes gut sein könnte. Und das ist auch echt, ja, so. Es ist krass, so das vor Augen zu haben, was da noch passiert. Und ich hatte ja auch schon vorab die Theorie, dass vielleicht dieses Gorman-Massaker auch durch eine unserer guten Figuren ausgelöst wird. Also auch wenn natürlich der Plan schon immer da ist, habe ich das Gefühl eben, wie sagt Luthen, wäre es nicht unrecht, wenn Gorman da zugrunde geht, wenn er dadurch seinem Ziel einen Schritt näher kommt, weil er wirkt auch gerade in den ersten Arcs ziemlich lost und ziemlich, er tritt auf der Stelle und irgendwie wächst ihm gleichzeitig aus, alles, was er so gestartet hat, langsam über den Kopf und er kann nicht mehr alle Fäden so zusammenhalten und ja, also ich glaube, Luthen wird auch auf jeden Fall noch in irgendeinem der nächsten beiden Arcs nochmal krass im Mittelpunkt stehen und vielleicht wird auch dieser Fanatismus dann am Ende sein Untergang sein.
Ja, glaube ich auf jeden Fall auch. Also es ist ja ganz prägnant benannt irgendwie. Also er spricht es ja ganz offen an. Wir haben überall irgendwie eine Spice, wir haben überall Abhördinger. Wir wissen überhaupt nicht mehr, was wichtig ist, was wir brauchen irgendwie so. Sie haben sich viel zu dünn irgendwie irgendwo ausgebreitet so. Und es wird ihm einfach zu viel. Und trotzdem ist er noch seinen Idealen so irgendwie verbunden. Also mir ist gerade dieses Zitat irgendwie im Kopf so hängen geblieben. Von wegen, wenn Gorman brennen wird, dann wird es sehr, sehr hell brennen. Mm. Also, if it burns, it will burn very brightly. So ein geiles Zitat, aber auch so perfide, einfach so eine Kultur und so ein Volk einfach so für diese Zwecke auszunutzen, aber auch bei der Rebellion ist halt nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen.
Weißt du, was du meinst? Es ist die gleiche Rebellion, bei der wir später Luke und Leia sehen und wie sie die Zeremonie feiern auf Yavin 4 und in den Filmen ist es ganz klar, okay, das böse Imperium und die guten Rebellen, die alle gut sind und alle für das Gute kämpfen. Und hier wird viel deutlicher dargestellt, ja, auch auf der guten Seite gibt es schlechte Leute oder Leute, die halt eben Schlechtes tun mit gutem Motiv. Und dann ist halt immer die Frage, ja, welche Tat oder wie soll man sagen, ist so eine Tat oder so ein Motiv, sowas zu tun, dann wert im Sinne von großen Ganzen oder ist es nicht eigentlich genauso verwerflich, im Prinzip das dann zu tun. Also da fällt mir auch noch ein Beispiel ein, das Ende vom zweiten Arc, in dem dann quasi Bix und Cassian, um quasi Bix in ihrer, es kommt jetzt viel zu kurz, aber wir sehen ja eben, sie hat Probleme, sie greift zu, weiß nicht, Schlafmitteln, Drogen, was auch immer sie da quasi zu sich nimmt, im Detail wissen wir es jetzt nicht, aber auf jeden Fall greift sie zu Substanzen, um sich irgendwie zu betäuben oder eben ihren richtig schlimmen Dingen, die sie erlebt hat, eben mit Dr. Gorst und eben dann noch diese versuchte Vergewaltigung und das ganze Trauma drumherum. Ich meine, ihr Ex-Freund wurde einfach vor ihren Augen erschossen und lauter solche Sachen. Und im Endeffekt hilft ihr dann Cassian und auch mit der Hilfe von Luthen, Rache zu nehmen an diesem Folterer. Aber eigentlich ist es ja nicht das, was Star Wars uns beibringt. Also dieses Glaub an das Gute und der Jedi Way, Knowledge and Defense. Und hier ist es ganz klar, okay, sie nehmen Rache und vielleicht wird es für den Moment gut sein und es wird Bix und Cassian fokussieren und es macht sie irgendwie frei, dass sie dann wieder auf Missionen gehen können und befreit Bix von der Last. Aber eigentlich, ja, es ist trotzdem ein grausamer Mord und Rache. Und genau das bringt uns ja eigentlich Star Wars bei, dass Rache nicht der Weg ist zur guten Seite der Macht.
Ja. Ich würd gerne nochmal bei dieser Sache bleiben, bei dieser Rache, weil das war auch so ein Punkt, von dem ich im Internet mitbekommen habe, dass Leute das kritisiert hätten, dass dieser Rache-Moment nicht wirklich aufgebaut wurde. Also dass Leute verwundert waren, woher Bix jetzt plötzlich weiß, dass Dr. Gorst an der und der Stelle ist, dass sie es so easy da reinschaffen und das Ganze so easy machen. Und da muss ich, also da habe ich in meinem Kopf direkt widersprochen und ich mache es jetzt an dieser Stelle auch, weil ich das so genial finde, wie das in diesem Arc aufgebaut wird. Also angefangen mit Lonnie, der übrigens irgendwie gerade zu einem meiner liebsten Charaktere wird. Also das habe ich so überhaupt nicht erwartet. Also so ein Charakter, so der in der ersten Staffel so, ja, okay, er ist halt so der Spion im ISB so für Luthen und ist halt so da, aber jetzt, der gerade in diesen drei Folgen so viele geile Szenen hatte, irgendwie, ne, unter anderem mit Claire da in dieser Kunstgalerie auf der Gala so und wieder im Gespräch mit Luthen. So wie das so aufgebaut wird, zuerst mit diesem Problem, okay, jetzt habe ich seinen anderen, den vergessen, den Namen von seinem Kollegen da, der dieses Problem hat, dass er die Gefangenen nicht mehr richtig abwickeln kann, weil die halt so krass an Dr. Gorst gebunden sind. So, er hat nur diesen einen Typen, der irgendwie
der ehemalige, mir ist gerade aus seinem Namen entfallen, aber das ist der ehemalige Assistent von Deirdre. In der ersten Staffel.
Genau, der hat jetzt ihre Sache
übernommen
hat.
Ja.
So. Und dass jetzt eben, ne, Dr. Gorst irgendwie überall sein muss, weil er der einzige Typ ist, der diese Foltermethode irgendwie drauf hat. Wo ich mich auch frage, also was macht ihr da eigentlich? Also warum geht das nur mit ihm? Aber ist egal.
Er ist der rechte Halter dieser Audiodatei.
Genau. Die darf nur benutzt werden, wenn er im Raum ist. Sonst gibt es einen Rechtsstreit. Nee, aber dass er dann so mitbekommt, okay, Dr. Goss ist jetzt dort und dort und wir sehen dann ja auch, irgendwie das Licht flackert, irgendwie es wurde vorher ganz klar gezeigt, Dr. Goss ist das Hauptding für Bix. So, und das ist, finde ich, so ein perfektes Beispiel dafür, wie Endor einen auch zwingt, aufmerksam zuzugucken. Also mit Endor meine ich jetzt die Serie. Weil es nie direkt so gesagt wird. Lonnie geht zu Luthen, sagt ihm, Dr. Gorst ist gerade auf Coruscant dort und dort und macht das und das. Mhm. So, es wird nie gesagt, so Luthen gibt jetzt Bix und Cassian den Auftrag, bringt Dr. Gorst um so. Das wird alles nie gesagt, sondern uns nur so unterschwellig irgendwie gezeigt und suggeriert. Und das finde ich ist so gut, weil es uns nicht gesagt werden muss. So, ich habe das auch verstanden, ohne dass es mir gesagt wird. Und das fand ich so stark gemacht einfach.
Ja, ich meine, es ist ja ähnlich, wie auch du gesagt hast mit Sinta, die dann quasi diesen Take-Homer umbringt.
Gut, da habe ich nicht gecheckt.
Und ja, aber es ist ja auch voll legitim. Also ich finde, das ist gerade das Schöne an Endor, dass mich sowas einfach auch intellektuell und meine Aufmerksamkeit herausfordert und dass man sowas dann auch gern einfach nochmal guckt und dann immer wieder tolle neue Sachen entdecken kann, weil Ja, ich glaube, die meisten Star Wars-Fans gucken ja eh alles mehrfach an. Und
Ja.
dann einfach so was, dass man da weiß, okay, ich finde immer wieder neue Sachen und mit vielleicht jedem bisschen neuen Dingen, die ich weiß, wenn ich mir dann nochmal von Anfang an was angucke, entdecke ich da wieder mehr. Und das ist einfach echt cool gemacht. Und das zieht sich ja durch die ganze Serie und du hast es genannt. Und das, ich verstehe auch nicht. Das ist aber schon immer das, was ich sage. Man darf ja gern kritisieren. Aber man sollte halt vorher auch aufmerksam zugucken und sich mit der Materie befassen und vielleicht dann kritisieren und nicht so nach dem ersten Bauchgefühl bei Reddit oder Facebook oder X oder wo auch immer in die Tasten hämmern und
Ja, auf jeden
ja.
Fall. Vielleicht nochmal zurück zu dem, was auf Gorman passiert, weil wir es gerade auch schon Cinta angesprochen hatten und ich einfach gerne nochmal über die Beziehung von ihr und Val sprechen möchte. Ne? Es wird ja im ersten Arc irgendwie angedeutet, die beiden haben sich lange nicht mehr gesehen, irgendwie, ob Lufen jetzt versucht, sie irgendwie auseinanderzuhalten oder es einfach logistisch gerade nicht anders möglich ist, sei jetzt einfach mal dahingestellt. Aber wir kriegen im zweiten Arc unser Wiedersehen zwischen den beiden und es ist, finde ich, sehr schön gemacht und dann so ein krasser Schlag in die Magengrube, wenn Cinta einfach so plopp, weg, tot, einfach wegen einem fucking Unfall und wegen der Inkompetenz von diesem Typen, der, ich weiß nicht, haben Star Wars Waffen eine Sicherung? Wahrscheinlich nicht. So, und wenn doch, kann ich mir vorstellen, dass er sich einfach nicht drin hatte. So, und boah, dieser Monolog, den Val da hält in diesem Transporter zu unserem heulenden Rebellenburschen. So, boah. Boah, also auf einem Level, wenn nicht sogar noch höher als dieser Monolog von Lufen in der ersten Staffel. So krass. So, also man erwartet, okay, sie ist jetzt irgendwie voll gebrochen, irgendwie voll traurig und so, aber dann haut sie da so eins raus.
Ja, und gleichzeitig
Boah.
finde ich, also volle Zustimmung, und gleichzeitig finde ich halt, dass der Dialog halt voll zwei Seiten hat. Du hast es gerade erwähnt. Wir trauern um Cinta, weil wir auch Val und ihre Beziehung kennen. Aber für andere ist Cinta der Todesengel, nenne ich es mal.
Ja.
Sie ist diejenige, die offscreen den Take-Homer. Ja, der hat vielleicht ein bisschen ein Risiko dargestellt, aber der war ja jetzt auch per se kein schlechter Mensch. Aber er wird halt einfach von Luthen eiskalt beseitigt und Cinta führt einfach den Befehl aus. Und genauso hat sie ja wohl, also es wird ja auch nie onscreen gezeigt, im Aldani-Arc sieht man ja auch am Ende, wie sie so wegläuft, und da wird ja stark impliziert, dass sie vermutlich die Frau und das Kind und also die Familie von diesem Oberst oder was das war, der den Damm da bei Aldani besucht hat für diese Zeremonie, der dem der Gürtel zu eng war, der nicht mehr da in seiner Uniform gepasst hat, dieser schmierige imperiale, ja, Vorgesetzte. Der da mit Familie da und die waren ja gefangen, wenn ich mich recht erinnere. Wir sehen ja nicht, was aus denen geworden ist. Und in meiner Wahrnehmung ist es halt, ja, Cinta hat halt hier aufgeräumt und hat die alle beseitigt. Und der Junge konnte halt auch nichts dafür, dass sein Vater ja ein hohes Tier im Imperium war und wurde einfach da beseitigt. Und genauso wie sie im Prinzip Leute einfach so aus dem Leben reißt, geschieht's ihr jetzt selbst auch und andere trauern drum und also es ist krass, was Endor einfach macht, wie es immer wieder schafft, einfach diese Dualität von zu zeigen und was Perspektive einfach ausmacht. So, das,
Ja.
ja.
Zeigt aber natürlich auch nochmal einfach, wie inkompetent tatsächlich diese Rebellion auf Gorman ist. Also sie sagen ja explizit, bringt keine Blaster mit. So, er bringt einen Blaster mit und bricht dann halt diese Eskalation vom Zaun, die völlig vermieden werden hätte können. So, und sie sagt es ihm ja dann ganz explizit so, das ist jetzt etwas, was du für den Rest deines Lebens mit dir rumtragen wirst. Du wirst für den Rest deines Lebens diese Last auf dir tragen. Und das schwingt da in jedem ihrer Worte mit, du hast es auch verdient, du verdammter Wichser, der mir irgendwie die Liebe meines Lebens genommen hat, nachdem ich sie gerade eben nach unfassbar langer Zeit endlich wieder bei mir hatte. So. Es ist so ein unnötiger Tod einfach und es ist aber gleichzeitig so realistisch, dass es so einfach und so schnell passiert.
Und auch wieder geile Sache an der Erzählung oder wie es geschrieben, wie es ge gezeigt, gefilmt war. Wir haben ja auch nicht viel von Sinta gesehen und das ist total schade drum, weil ich die Schauspielerin auch toll fand. Aber wir hatten irgendwie gleichzeitig das Ganze, wir haben Val von Anfang an auf Chandrilla gesehen, der Hochzeit und wie sie einfach da ja, sich fragt, was ist mit Sinta los? Und wir wissen es nicht. Und dann sieht man sie einmal kurz eben am Ende und jetzt sehen wir sie wieder recht kurz. Sie haben ihr großes Wiedersehen und dann war es das eigentlich schon. Und es ist so richtig, ja, so. Ja, ja, wir kriegen einfach nicht das, was
Wir
wir
kriegen nicht,
auch
was wir
sehen
wollen.
wollten, nämlich die beiden
Ja.
zusammen. Und ja, das macht es irgendwie dann auch noch mehr, dass man einfach mitfühlen kann, so.
Ja. Vielleicht noch zu einem nächsten Punkt, wo ich mir sicher bin, den hast du auch auf der Liste stehen. Was geschieht eigentlich zwischen Will und Saw Gerrera? Also, ja, auch ein. So ein Ding, was irgendwie so gerade im Zweinakt so ein bisschen so vor sich hin plätschert, bis es dann in diese absolut weirden und doch mega geilen Szene mündet. Jetzt habe ich gerade vergessen, wo das Ganze stattfindet. Weiß man, wo die da sind?
Also du meinst, wo sie das Rhydonium
Ja,
klauen?
genau.
Bestimmt
Ja.
wird es eingeblendet und wir haben es gerade nicht auf dem Schirm. Vielleicht kurze
Ist auch
Erwähnung,
egal.
starten tut das Ganze auf Dakar, auf diesem
Genau, ja.
ja, Planeten, auf dem dieser Stützpunkt ist, den wir auch schon aus The Force Awakens kennen. Und in The Force Awakens wird es wohl so mehr oder weniger tituliert als eine ehemalige Rebellenbasis, die seit Jahren brach liegt und die dann quasi von Leia und der Resistance eben wieder benutzt wird. Und ich finde es einfach cool, dass sie hier in einer Serie wie Andor einfach dann so einen schönen Querverweis zu den Sequels
Ja,
machen.
auf
Ja.
jeden Fall, ja. Aber, ne, um auf diese Szene
Ja.
zurückzukommen, Saw, der da dieses pure Rhydonium, was ja irgendwie ganz klar giftig ist,
Ja.
irgendwie mit voller Freude einatmet und darüber berichtet, irgendwie, dass er das braucht. Also da fand ich auch den Kontrast so geil zwischen diesen zwei völlig unterschiedlichen Rebellenanführenden, die halt Lufen und Saw sind.
Ja.
So Lufen, der zu Big sagt, diese Drogen sind nicht gut für dich, und Lufen, der sagt so, komm, nimm die Scheißmaske ab, jetzt geht's richtig
Ja,
ab.
ihr füllt
So.
deine Lungen mit Rhydonium.
Ja. Revolution is not for the sane, my boy.
Das.
So geil.
Ja.
So geil. Und auch einfach schön diese Kontextualisierung. Höchstwahrscheinlich wird das mit hauptverantwortlich dafür sein, warum Saw später diese Gasmaske, diese Sauerstoffmaske dann irgendwie braucht.
Ja, oder
So, weil.
was ich mir auch schon
Ja.
gedacht habe, ja, das dachte ich tatsächlich auch, Sauerstoffmaske oder vielleicht ist es auch Rhydonium.
Noch mehr Rhydonium.
Also vielleicht hat er das tatsächlich das Schnüffel, weil das wird ja dann auch Sinn machen, als er dann quasi stirbt in Rogue One, zieht er ja doch irgendwie den Stöpsel und man hat so das Gefühl, diese Luft entweicht und also vermutlich war es damals so, okay, er kappt jetzt seine Sauerstoffverbindung, weil er weiß, er stirbt gleich eh. Für mich, bis ich jetzt eine andere Erklärung gekriegt habe, ist es einfach okay. Er öffnet seinen Rhydonium-Tank und nimmt noch einmal die volle Ladung in sich auf und dröhnt sich dazu, bevor er halt eben stirbt. Und also egal, wie man es
Das finde
jetzt
ich auch
sieht,
geil.
es ist eine geile Erklärung. Ich habe die ganze Zeit nur erwartet, oh Gott, jetzt explodiert's gleich. Und das ist der Grund, warum er da seine komischen mechanischen Beine und sowas hat. Aber ja, Saw ist einfach eine richtig crazy Figur. Und ich finde es auch eine total geile Erklärung, wie Saw vom Rebellenanführer oder Separatisten-Rebellenanführer aus Clone Wars immer mehr zu diesem verrückten Typ wird, den wir einfach in Rogue One kennen, der eigentlich zur damaligen Zeit mit dem Saw Gerrera aus Clone Wars außer dem Namen nichts gemeinsam hatte. Und irgendwie wird dann nach und nach jetzt so die Brücke gebaut.
Also ganz abgesehen davon natürlich auch so von den äußerlichen Veränderungen. Also ich habe da mal auf Reddit so ein Zeitstrahl gesehen, irgendwie von Saws erstem Auftritt in Clone Wars, dann in Bad Batch und so. Dann taucht er auch noch in Fallen Order auf
Fallen
und so, und
Order,
wie man so
genau.
nach und nach diesen Verfall
Ja.
einfach sehen kann. Ich glaube auch, da fehlt noch so ein Chapter. Ich kann mir vorstellen, dass wir es in Endor auch noch sehen. Irgendwie, du meinst es gerade, ne, wo jetzt irgendwie so die Cyborg-Sachen herkommen irgendwie. Nick. Aber diese langsam stattfindende Radikalisierung ist so geil. Nick.
Nächstes Mal, wenn wir ihn sehen, in der Little Rhydonium und chillt mit Borgalles oder wie dieses Viech da heißt und lässt sich absichtlich da sein Gedächtnis irgendwie, ja, wahrscheinlich. Was auch immer.
Ja. Ja, aber ich finde das wirklich toll, dass man so einen Charakter hat, wo man wirklich so diesen mentalen Zerfall einfach so schön und präzise nachverfolgen kann. Das ist wirklich, wirklich großartig und aber auch einfach, finde ich auch cool, dass man mit Will so einen Charakter hat, bei dem man jetzt auch sieht, zwar jetzt nur innerhalb dieser einer Serie, aber wie er halt auch so langsam immer mehr auf diese, ich sag mal, sehr extreme Art und Weise der Rebellion reingezogen wird. Ne? Also am Anfang irgendwie auf Ferrix halt erst so ein bisschen durch seinen Vater mit und dann natürlich durch den Aufstand auf Ferrix.
Ja.
Und dann irgendwie, was er jetzt auf Mina Rao erlebt hat und jetzt diese 1:1 Coaching-Erfahrung mit Saw. Ja.
Und einfach so in einer anderen Welt wäre er einfach auf Mina Rao Farmer geworden und hätte da mit seiner Freundin eine Familie gegründet und wäre wahrscheinlich ein glücklicher Mensch geworden. Und die Umstände führen ihn dann in die Arme eben von so einem crazy Typen wie Saw Gerrera. Und ich nehme jetzt einfach mal an, für den guten Will wird es auch nicht gut enden.
Ich glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht. Ich habe mir so überlegt, ob man in Rogue One irgendwo so einen Charakter im Hintergrund sieht, der irgendwie so vielleicht Will sein könnte. Ich weiß nicht, irgendeine Person mit Helm oder so. Ich weiß es nicht genau. Dafür müsste ich jetzt Rogue One noch
machen. Wir müssen auf jeden Fall Rogue One. Also ich bin auch dafür, dass wir vielleicht irgendwie, wir haben ja eh unsere Filmbesprechung, bei der wir bisher nur einen einzigen Teil besprochen haben und irgendwie. Wir
machen Episode 2 irgendwann, versprochen.
Ja, aber eigentlich wäre es doch geil, nach Endor eben nochmal Rogue One zu gucken und dann nochmal gucken, was hat sich da jetzt verändert, was hat es mit uns gemacht, wie passt es zusammen und.
Das muss ich sowieso mal machen. Einfach die beiden Staffeln Endor, Rogue One und dann Episode 4.
Oh,
ich
glaube,
das wäre sehr geil. Nee, aber ja.
Das nennen wir statt die Machete Order, die Rhydonium Order. Da gibt's noch diese, da heißt es Machete, wo man da irgendwie, du musst erst Episode 2 und also da gibt es so eine komische Reihenfolge, wie man die Filme auch gucken kann.
Zuerst, ich glaube, man guckt zuerst Episode 4 und 5.
Ah, und dann 2 und 3 und dann 6.
1, 2, 3 und dann Episode 6. Ja, genau.
Ja, genau. Ja. Wir machen jetzt die Rhydonium Order, wir überlegen uns noch
was. War auch ein geiles Meme auf Reddit irgendwie so, what do you mean the prequel trilogy is bad? Und dann einfach Endor Staffel 1, 2 und Rogue One. Genau, wo waren wir? Wir springen gerade sehr weit umher, aber ich glaube, es ist nicht schlimm. Es ist okay. Es ist auch, muss man sagen, es ist wirklich, wirklich viel.
Ja,
also
ich meine, das alles hier in einer Besprechung. Ich weiß nicht, ob
wir das hier machen, aber
ich weiß nicht, ob wir es überhaupt schon erwähnt haben. Vielleicht sollten wir das mal noch tun, also wenn wir es nicht am Anfang, also wir haben hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit und die tiefste Analyse, sondern wir sind gerade einfach nur zwei Star Wars Nerds, die Bock haben, drüber zu reden, was wir da gesehen haben und wollen euch alle da ein bisschen teilhaben lassen, aber ja, wir haben viel zu...
Wir verstehen auch...
Ja, viel zu wenig Informationen. Wenn
ihr gar nicht mehr zuhört.
Ja, wir haben uns viel zu schlecht vorbereitet dafür, aber wir konnten auch es nicht aufnehmen. Aber wir werden auf jeden Fall, wenn die ganze Staffel rum ist, noch in anderer Konstellation, auf jeden Fall mindestens noch mit Dennis, der auch Bock hat, da mal noch was aufnehmen und da dann vermutlich ein etwas längeres Format mit mehr Vorbereitung und dann wahrscheinlich den ganzen Kontext der Serie versuchen, noch mal irgendwie zu fassen.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Genau, ich werfe gerade hier nochmal so einen Blick auf unseren schlauen Zettel, den wir jetzt einfach völlig vernachlässigt haben, aber ich glaube, es ist okay.
Wir können auch gerne einfach vielleicht noch irgendwie, also wenn du noch einzelne Szenen hast oder ich, die wir notiert haben und noch nicht, ich meine, der Reihe nach können wir eh nicht mehr, aber vielleicht einfach was noch so checklistenmäßig auf unserem Zettel steht, was noch gesagt werden muss.
Also mir fällt gerade so ein, dass Mon Mothma in unseren Gesprächen jetzt viel zu kurz gekommen
Darauf
ist.
Darauf wollte ich auch gerade. Ich überlasse dir gerne das Wort und springe dann einfach irgendwann auf. Aber ja, rede gerne mal über die gute Mon, weil eigentlich ich glaube bisher, gerade im ersten Arc, für mich die krasseste Figur und ich hänge ihr an den Lippen, dieser Schauspielerin.
Ja, ich hatte es ja gerade schon, also beziehungsweise am Anfang der Folge hatte ich ja schon angedeutet, dass mich dieser Hochzeitsarc irgendwie so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen gelangweilt hat, aber so mich so ein bisschen irgendwie egal war, weil ich damals, vorletzte Woche das Gefühl hatte, ich gucke das und so. Und es ging gerade in der ersten Folge irgendwie sehr um einfach nur diese Hochzeit. Und ich fand das in der Staffel 1 mega cool, diesen Konflikt zu sehen, irgendwie mit der chandrilanischen Kultur, dass man halt eben so jung irgendwie schon heiratet und das ist ja auch einfach eine absolute, also dass Mon Mothma ja ihre Tochter quasi verkauft, so um auf die Ressourcen, die, boah, ich hab's heute aber auch mit den Namen.
Ja, Davos Galden.
Davos Gelden, auf Davos Geldens Ressourcen irgendwie zurückgreifen muss und dass man halt jetzt hier diese Kulmination daraus sieht, ergibt völlig Sinn. Aber mich hat diese Hochzeit halt so irgendwie generell irgendwie wenig interessiert. Aber das Ganze drumherum, was dann halt auf der Hochzeit passiert, irgendwie, ne, dass dann Lufen plötzlich da ist, dass Tay halt völlig durchdreht und droht irgendwie kaputt zu gehen und dass halt Moff selber auch irgendwie anfängt kaputt zu gehen, endend in dieser unfassbar geilen Sequenz, wo sie dann völlig besoffen zu Nyamos tanzt.
Ja.
So, das fand ich dann im Ganzen schon stark und auch ja, cool dargestellt, wie eben ihre Arbeit in der Rebellion ihr komplettes Privatleben einfach infiltriert hat. So,
Ja.
ja.
Ja, ich finde auch, also das so mit, also ich weiß, was du meinst im Gesamten, und das war überhaupt nichts, was ich jetzt in so einer langsamen Geschwindigkeit erzählt erwartet hätte. Aber ich glaube halt einfach, dass es sehr viel Charakterarbeit für Mon Mothma ist und sehr viel, was sie im Prinzip auf die harte Tour lernen muss, um letzten Endes diese Anführerin der Rebellion zu werden. Wir sehen ja im Prinzip auch immer nur so bruchstückhaft, was sie getan hat. Wir sehen sie kurz in Rebels, wir sehen sie kurz in Rogue One, wir sehen sie klar, ihr erster Auftritt zeittechnisch gesehen in Return of the Jedi. Aber jetzt wird uns nach und nach halt die Figur dahinter eben erklärt. Und ich glaube halt einfach, also es wird ja wohl noch diese Rede im Senat geben, wo sie Palpatine denounced und quasi sich offen gegen das Imperium stellt und dann ja auch von der Ghost Crew in Rebels gerettet wird. Es spielt ja irgendwann parallel vermutlich mit dem Ende jetzt dieser Staffel Andor. Und ich glaube einfach, dass das nach und nach die Bausteine sind, die uns dann, wenn es soweit ist, eben genau, ja, wenn wir den Höhepunkt sehen, glaube ich, dann werden wir den Weg mehr zu schätzen wissen, so habe ich im Gefühl, weil man merkt ja jetzt schon im zweiten Arc, dass quasi diese Kunstgalerie und diese Stücke, die Luthen da an Davos Galden verkauft hat, natürlich Abhör-Devices installiert haben und das wurde damit ja auch so subtil erklärt. Es wurde uns die Connection zwischen den beiden gezeigt. Und ich fand auch gleichzeitig so geil, also eben das war eins der Highlights für mich in der Hochzeit zu sehen, wie eigentlich eine Hochzeit, also und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ohne dass ich deine Familie näher kenne, wenn bei euch in der Familie eine Hochzeit ist, dass man einfach Spaß hat, dass man sich freut, seine Verwandten zu sehen, dass man gemeinsam feiert und dass man sich gemeinsam mit dem Brautpaar freut und hofft, dass sie eine gute Zukunft haben. Und auf dieser Hochzeit hat einfach gefühlt, jede Person hat eine eigene Agenda, ist an was anderem interessiert, keiner traut dem anderen, alles wird nur, jedes Gespräch dient nur irgendwelchen machtpolitischen Zwecken oder um sich irgendwie das eigene Ego zu pinseln, so. Also es ist einfach krass unangenehm, so die High Society zu sehen und gleichzeitig ist einfach allen geht's schlecht, keiner hat Bock da zu sein und am Ende besaufen sie sich und tanzen zum Nayamos Club Mix ab, so.
Ja.
Ja.
Ja, und Jetzt hat sie im zweiten Akt leider nicht so viel zu tun gehabt, war so mein Gefühl. Also ich habe das Gefühl, sie haben jetzt so in ihrem ersten Akt das Pulver so ein bisschen verschossen. Dafür war Lufen so ein bisschen im Hintergrund. Jetzt im zweiten Akt war es umgekehrt. So, aber auch da muss ich sagen, bei dieser Gala da, ihr kleines Stell-Dich-Ein mit Krennic war so geil. Yeah. Hat so Spaß gemacht, den beiden dazu zu gucken, wie sie sich so angiften, weil es beide so charismatische Persönlichkeiten sind, aber auf so unterschiedliche Art und Weise. So, du hast so mit Mon Mothma so diese starke Powerfrau, die irgendwie ganz genau weiß, wo das Imperium Schwächen bietet, auch so, die man ansprechen kann, ganz offensichtlich, ohne irgendwie zu offenbaren, ich arbeite für die Rebellion. So, und auf der anderen Seite Krennic, der halt dieses schleimige Arschloch ist. Das hat mich sehr erfreut.
Ja. Dem kann ich nur zustimmen und ich hoffe auch auf sehr viel mehr Krennic noch in den verbleibenden 6 Folgen, die wir noch haben, weil ja, jede Sekunde mit ihm ist einfach pures Gold.
Ja. Okay. Ich guck mal eben auf die Uhr.
Ich habe noch einen Punkt, also den ich vielleicht noch ansprechen möchte, und zwar ist das, was mir so aufgefallen ist. Eigentlich ist es schon in der ersten Staffel so und bestimmt haben schon sehr viele Leute das weit vor mir bemerkt, aber ich will es jetzt einfach mal hier loswerden. Und zwar, was mir jetzt aufgefallen ist, ist diese krasse Parallele im Werdegang zwischen Cassian und Cyril. Also beide Figuren, die wir ja von Anfang an verfolgen, geprägt von starken Mutterfiguren auf die eine oder andere Art und Weise, die jetzt beide für die unterschiedliche Seite anfangen, so als Spion zu agieren. Beide haben eine, ich nenne es jetzt mal bei Cyril eher in Anführungsstrichen, bei Cassian klar und deutlich, eine Liebesbeziehung. Also ich bin gespannt, wie das weiter verläuft und ich finde die Parallelen einfach irgendwie echt krass. Also auch bei Cyril, der irgendwie, glaube ich, also ich habe so das Gefühl, der ist im Grunde kein wirklich schlechter Mensch. Er hat einfach nur durch seine schreckliche Erziehung seiner Mutter und vielleicht noch andere Dinge einfach einen komplett falschen Wertekompass in sich. Mhm. Und Cassian hat durch seine Eltern und vor allem eben Marva, seine Mutter, einfach eine gute Erziehung mit dem Herz am rechten Fleck und weiß, was das Richtige ist, die richtige Sache, für die man einsteht. Und ich finde, das ist eine schöne Parallele. Und Cyrils Mom ist einfach der Hammer, muss man sagen. Die Schauspielerin ist genial und ich feiere es jedes Mal, wenn sie vorkommt. Und ich bin einfach gespannt, wie die zwei parallelen Geschichten sich noch weiterentwickeln. Und ich hoffe, dass es irgendwie noch zum Showdown zwischen den beiden auf welche Art und Weise irgendwie kommt.
Ich lieb's aber auch, wie Cyrils Mutter von Dedra dann so in die Schranken gewiesen wird. So und wie Cyrils Mutter ist aber auch respektiert. So, sie erkennt das an, so, sie sieht, okay, du hast meinen Sohn unter Kontrolle, dann halte ich mich auch zurück, so. Ist das schon wichtig, dass jemand so Cyril so an der kurzen Leine hält, aber sie erkennt so Didro an, so, ja, okay, wir sind auf einer ähnlichen Wellenlänge.
Dann so, ja, er wird dich anrufen regelmäßig, er wird dich 2-mal im Monat besuchen, so. Also richtig geil.
Ja. Oh, ich hoffe, wir sehen sie auch nochmal, ich hoffe, keine Ahnung. Vielleicht guckt sie mal auf Gorman vorbei,
um an sich. Und ich bin mal gespannt, ob wir noch, wie heißt der Onkel Harlow?
Oder wie? Ich hoffe eigentlich nicht.
Es dürfen auch gerne nicht, aber ich finde es immer so witzig, dass er immer so erwähnt wird und wir erfahren immer mehr. So, am Anfang denkt man, wow, das ist irgend so ein hohes imperiales Tier. Dedra selbst sagt, ja, das ist irgend so ein Low-Level-Scum, der halt irgendwie im Imperium was, also ein bisschen was zu tun hat oder was auch immer. Aber so richtig weiß man eigentlich gar nicht, was macht der denn? Wer ist dieser Onkel Harlow? Ich habe schon gedacht, ist es vielleicht eigentlich irgend so ein Typ, der, mit dem sie mal was hatte und der eigentliche Vater von Cyril? Also es gibt so viele Sachen, also von mir aus dürfen
wir
das gerne nie erklären, wie du sagst, aber ich finde es einfach immer witzig, dieses Name-Dropping Onkel Harlow. So.
Ja, auf jeden Fall. Irgendwann hat Onkel Harlow so das gleiche Stellenwert wie so. In meiner Welt ist das so ein ähnlicher Name wie so Sife Diaz. Das ist so ein Charakter, der irgendwie eine große Tragweite hat, der hat viel gemacht, aber man weiß gar nicht, wer das eigentlich ist. So, gut, Sife Diaz wissen wir ein bisschen was, aber.
Oh, neue Theorie ist Sife Diaz in Wirklichkeit Onkel Harlow.
Onkel Harlow?
Ja.
Okay. Vielleicht kurz so ein bisschen weg vom Inhaltlichen. Ich hätte jetzt noch diesen Punkt Lieblingsmoment, aber ich habe das Gefühl, wir haben gerade alles abgearbeitet,
Ja,
was
noch
irgendwie so zu
bevor
den
wir
Lieblingsmomenten gehört.
weiterkommen, noch einmal groß Daumen hoch und viel, viel Herzchen an Claire, die Assistentin
Ja,
von
stimmt.
Luthen, die
100%.
in der zweiten Staffel, gerade im zweiten Arc, sehr viel mehr im Fokus steht. Und ich fand es einfach so spannend, wie sie dieses Abhörgerät da entfernt hat und
Ja.
mit Lonnie da, also
Das
eine
war
der
auch so ein
geilsten
Moment
Szenen
zum in den Stuhl krallen.
von zwei Figuren, wo ich nicht erwartet hätte, dass sie in dieser Staffel so im Fokus stehen. Und ja, eine krasse Schauspielerin. Es reicht, wenn sie in die Kamera guckt und sie hat einfach was an sich und ja, mega.
Sie ist auch so ein bisschen sadistisch, oder? Ich hatte das Gefühl, als sie bei dieser Gala auf so Lonnie zugeht, und der Typ sich gefühlt in die Hose scheißt, irgendwie, dass sie so auch so ein kleines Grinsen auf den Lippen hatten. So, sie genießt das auch ein bisschen.
Ja, also sie ist auch nicht ohne und definitiv verbirgt sich sehr viel mehr hinter ihr, wie man vielleicht noch in der ersten Staffel vermutet hat, ja.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Okay, ja, jetzt gerne. Du hast das
Ja.
Wort gehabt.
Genau, gehen wir weiter. Vielleicht, ich glaube, wir können es kurz halten, aber so wie ich uns kenne, kriegen wir es auch nicht hin. Lass uns vielleicht kurz über die Machart dieser Serie reden. Prädikat natürlich einfach geil, so ist ja klar. Du hattest es vorhin schon angesprochen, irgendwie ist es alles nochmal größer und schicker und also irgendwie angefangen bei den Kostümen
Ja,
auf
krass.
Chandrilla, also was da alles an Leuten rumläuft und was, also allein wie viele Outfits allein Mon Mothma trägt und wie geil die alle aussehen, so und dann noch so Leute im Hintergrund, die man nie sieht. Ich habe auch das Gefühl, sie haben das Level an Aliens, die irgendwo im
Ja.
Hintergrund hochlaufen, einfach hochgeschraubt. So, es war ja auch so ein Kritikpunkt, den ein paar Leute an der ersten Staffel hatten, irgendwie,
Ja.
dass es alles zu menschlich war. Und auch wenn wir jetzt keine Charaktere direkt haben, die irgendwie eine große Rolle spielen und nicht menschlich sind, irgendwie hatte ich das Gefühl, dass gerade so auf Coruscant und natürlich auch zum Beispiel irgendwie bei Saw auf Dakar, ne, irgendwie in der Rebellenzelle, dass wir deutlich mehr Aliens gesehen haben, die einfach irgendwo random im Hintergrund rumlaufen und, weiß ich nicht, für 2 Sekunden im Bild zu sehen waren.
Ja, das
Ähm,
stimmt.
dann, dann natürlich die Sets irgendwie. Wir haben dieses Mal jetzt nicht Ferrix, was irgendwie das große Set ist, aber dieses Mal halt Gorman, was einfach unfassbar riesig ist. Dann irgendwie Locations, die aufgepäppelt wurden, um Star Wars-mäßig auszusehen. Irgendwie, wir sind zurück in diesem Formel 1 McLaren Center, wo es ja in Staffel 1 dieses Flughafen-ähnliche Terminal gab. Dieses Mal wurde da dieses runde Command Office im ISB wurde dort drin gedreht. Und es sieht alles wieder so geil aus. Das ist echt krass, was das ausmacht,
Ja,
dass man auch so mit echten Sets
das.
dreht und man, dass die Charaktere auch damit interagieren können, das finde ich, macht viel aus.
Ja, das Senatsgebäude sehen wir von außen und wie sich's halt
Ja.
verändert hat. Da haben sie, glaube ich, irgendwie in Valencia so eine, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Das wurde auch bei Westworld unter anderem schon verwendet, also und ich glaube anderen Science-Fiction-Filmen, aber geil genug erweitert, dass es wirklich Ähnlichkeit hat mit dem Senatsgebäude aus den Prequels, was da vermutlich komplett am Computer entstanden ist. Und trotzdem die Umgebung lässt, wenn man weiß, wo es gedreht wurde, irgendwie noch erkennen, aber mega geil gemacht. Also, und ich kann dir in allem nur zustimmen. Ich finde halt wirklich, also zum Beispiel, man kann halten von Game of Thrones jetzt inhaltlich, gerade die letzten Staffeln, das Fass wollen wir jetzt nicht aufmachen, was man will, aber inszenatorisch ist es nach wie vor für mich das Nonplusultra. Und ich finde halt aber jetzt die zweite Staffel Andor bewegt sich einfach echt auf dem Game of Thrones Niveau, dass wirklich unglaublich viele Statisten da sind, richtig viele Kostüme. Und es ist für mich gar nicht, dass ich jetzt Mandalorian kritisieren will. Das sieht ja auch in vielen, vielen Bereichen mega toll aus. Aber gerade so Szenen mit weitläufigen, offenen Gebieten, mit vielen Leuten, da ist Andor einfach echt nochmal im Serienbereich so eine Stufe drüber, was das Inszenatorische angeht. Und ja, ich kann da auch nur sagen, Hut ab, das sieht einfach alles richtig, richtig krass aus. Und ich freue mich jetzt schon, ich hoffe, dass es im Anschluss wieder so eine Making-of-Reihe oder Folge, wie es zu vielen Star Wars-Serien ja auf Disney Plus dann immer so ein paar Wochen oder so später gab. Das hoffe ich tatsächlich, weil da würde mich echt interessieren, wie sie da so einiges gemacht haben.
Ja, und zum Thema Set-Design irgendwie möchte ich auch nochmal irgendwie, also ganz besonders meinen Hut heben. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, aber das Mina Rau-Set, so die haben ganze Felder von Roggen gepflanzt, so ein bisschen Christopher Nolan-Style, wie er das für Interstellar gemacht hat, irgendwie so ein ganzes Maisfeld gepflanzt, so. Aber weil dann die Streiks waren, die SAG-AFTRA-Strikes irgendwie und sie halt nicht drehen konnten, mussten sie dieses ganze Roggen ernten und haben es dann später wieder als Set verwendet. So, das
Echt? Okay, das ist krass, das habe ich
einfach
gar nicht
wiederverwertet,
mitbekommen.
ja. Ich kann nur empfehlen, es gibt auf StarWars.com gibt's, können wir euch gerne in die Shownotes packen.
Ja, bitte mach das, ich
Gibt's
will es auch lesen.
einen coolen Artikel, der heißt The Secrets of Gorman, Mina Rau and More, Creating the Worlds of Andor Season 2. Wo eben
Cool.
darauf eingegangen wird, irgendwie, wie die Sets aussehen. Da sind auch nochmal so ein paar Stills irgendwie drin, wo dann irgendwie alle Extras rausgenommen sind und so, wo man dann einfach die Sets genau appreciaten kann.
Geil. Okay, ja, das
Unter
ist
anderem
cool.
zum Beispiel auch, dass in manchen Szenen wieder Matte-Paintings verwendet wurden, ne? Also diese Technik, die gerade in der Original-Trilogie sehr oft verwendet wurde. Das heißt, man hat einfach ein normales Set genommen und dann hat man das aber mit einem Bild, was vorher per Hand gemalt wurde, halt ausgeschmückt. So, was heutzutage man meistens einfach mit Greenscreen oder so regelt, wurde jetzt hier zum Beispiel für, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, das Außen, also das Fenster in der Wohnung von Cyril und Daedra
Cool,
wiederverwendet. So,
okay,
das,
das ist geil. Okay, das muss ich mir echt
ja.
alles mal reinziehen. Danke dafür. Meistens,
Ja.
ich rühme mich ja immer, dass ich so gut informiert bin, was so Behind-the-Scenes-Zeug angeht. Von den ganzen Artikeln, was du da erwähnst, habe ich nichts
Ja.
mitbekommen. Muss
Ich
ich
kann es nur
nachholen.
empfehlen, generell mal öfter auf die Star Wars-Webseite zu schauen. Da machen die jetzt auch, also generell, wenn so Star Wars-Serien laufen, dann immer so für jede Folge irgendwie so ein paar Trivia-Sachen irgendwie teilweise mit Concept Art und auch irgendwie, wo welche Anspielung irgendwie liegt oder so. Und jetzt auch für jeden Arc von Endor passiert das, glaube ich,
Ja.
auch wieder. Und ich habe vorhin gesehen, dass es jetzt auf Disney Plus auch so ein Endor-Special-Look,
Das habe ich auch noch nicht.
das Endor Season 2 Special Look gibt, der geht 3 Minuten. Achso, das war, glaube ich, schon mal das, was wir schon mal hatten, ne?
Ja.
Aber
Aber was ich
na,
noch
ist
weiß,
egal.
was es gibt, das habe ich von der zweiten Folge habe ich es noch nicht geguckt. Es gibt auf dem offiziellen Star Wars, also der internationale Star Wars YouTube-Kanal,
Ah ja,
da
stimmt,
gibt es
ja.
immer so eine Art, wie man es auch von diversen HBO-Serien kennt, so 15 Minuten so hinter den Kulissen. Ich meine, da wird nicht alles beleuchtet, aber es wird so manche Besonderheiten des jeweiligen Arcs, manche Behind-the-Scenes-Sachen und so werden da echt nochmal erwähnt. Also einfach zu finden immer, ich glaube, am selben Tag oder einen Tag nach der Ausstrahlung auf dem offiziellen Star Wars YouTube-Kanal und da fand ich das zum ersten Arc schon ziemlich cool. Das zum zweiten muss ich mir auch noch angucken. Habe ich jetzt irgendwie nicht geschafft, aber ja, das ist mir gerade auch eingefallen. Und wenn wir gerade bei der Machart sind, ich habe noch eine Sache und zwar ist das vielleicht gar nicht so groß aufgefallen und mir auch tatsächlich nur, weil ich es vorher schon gelesen habe. Und zwar ist Nicholas Britell, der hauptverantwortlich war für den Soundtrack in der ersten Staffel und auch Serien wie zum Beispiel Succession, die in jüngster Vergangenheit ziemlich populär waren, der ist in der zweiten Staffel nicht mehr dabei. Der hat wohl aus privaten Gründen musste er seine Arbeit an der zweiten Staffel ziemlich kurz halten. Er hat wohl noch ein paar Themes irgendwie geschrieben, erweitert, gerade jetzt für den zweiten Arc und alles rund um Gorman hat er wohl noch ein paar Sachen komponiert, aber Brandon Roberts, ein Komponist, den ich vorher so gar nicht kannte, hat wohl im Prinzip jetzt dann die Arbeit aufgenommen und natürlich die bereits bestehende Musik nur erweitert und neu arrangiert. Und ich glaube, ähnlich wie es eben bei Mandalorian, wo ja in den ersten beiden Staffeln Ludwig Göransson den Soundtrack geschrieben hat und in der dritten Staffel wurde es von einem anderen Komponisten im Prinzip übernommen, hat sich natürlich trotzdem relativ ähnlich angehört, aber trotzdem ein Unterschied. Und ich finde schon, dass die Vertonung in vielen Folgen in der zweiten Staffel anders ist. Aber ich könnte jetzt nicht sagen schlechter, sondern ich finde es eigentlich ziemlich geil. Und eigentlich habe ich jetzt schon Bock, mir hoffentlich dass, wenn es sowas gibt, nach dem Ende der Serie so eine Complete Collection als Schallplatte irgendwie zu holen, weil der Soundtrack ist auch in der zweiten Staffel wieder echt cool. Und da kann ich empfehlen, es gibt auch jede Woche zum jeweiligen Arc auch immer den aktuellen Soundtrack auf Spotify, immer in einer eigenen Volume. Also das sind bereits jetzt eben Volume 1 und 2 draußen und da sind echt ein paar richtige Banger-Tracks mit drauf.
Ja, gut, dass du es ansprichst, weil ich hatte das tatsächlich auch nicht auf dem Schirm, dass Nicholas Britell hier nicht mehr federführend am Werk war. Ich finde aber auch, dass der Brandon Roberts auf jeden Fall einen guten Job gemacht hat. Ich bin gespannt, ob es nochmal so einen krassen Moment geben wird, wie den Marsch auf
Jo, das war
Ferrix. Also
Hammer.
ob es so ein Hit nochmal geben wird, braucht es vielleicht auch gar nicht. Irgendwie vielleicht auch, weil es die Szenen nicht hergeben. In dem Moment ist es halt auch einfach dem geschuldet, dass die in der Welt halt diese Musik spielen und es natürlich nochmal irgendwie anders wirkt oder so. Aber ich finde auch, dass jetzt irgendwie die Musik jetzt auch nicht
Ja.
negativ in Erinnerung geblieben
So
ist.
eine schöne Symphonie mit diesen Gormen, Hörnern, vielleicht.
Ja, vielleicht. Ja, wagen wir doch nochmal. Ja, ich weiß nicht, also Kritik, Anmerkungen haben wir jetzt hier noch auf der Liste stehen, ob wir da noch irgendwas sagen müssen. Ich glaube, wir haben alles gesagt, was uns
Ja.
gestört hat. Wenn uns was gestört hat, haben wir ausführlich drüber geredet.
So richtige Kritik, also da kann man, glaube ich, bei beiden von uns, ich glaube, da kann ich für uns beide reden, nicht als Kritik nennen. Also
Ja.
ich hatte selten so viel Spaß an einer Star Wars Serie und ich habe es dir im Vorgespräch auch schon gesagt. Also ich mal gucken, ja, jetzt haben wir Stand jetzt kurz vor 10, wenn wir das aufnehmen. Ich bin am Überlegen, ob ich tatsächlich, bevor ich ins Bett gehe, nochmal mir die erste Folge, also vom zweiten Arc, also die Folge 4 nochmal angucke und morgen vielleicht nochmal 5 und 6, damit ich dann am Mittwoch in den zweiten Arc, im zweiten Arc, jetzt habe ich es mir jetzt an, in den dritten Arc starten kann, weil, ja, ich habe da echt noch immer, ich bin noch nicht komplett befriedigt und ich habe das Gefühl, ich muss das einfach nochmal gucken, um nochmal alles so aufzusaugen, bevor es dann am Mittwoch weitergeht.
Ja, also ich glaube auch, dass trotz eingängiger Enttäuschung die Serie jetzt schon irgendwie wieder sehr stark bei mir hoch im Kurs steht. Und ich habe mir auf jeden Fall auch nochmal vorgenommen, ich werde heute Abend wahrscheinlich nochmal die ersten drei Folgen gucken und dann morgen dann Folgen 4, 5 und 6,
Do
bevor es dann am Mittwoch losgeht.
it.
Und ich bin mir sicher, dass dann Episode 1 bis 3 dann auch einen anderen Eindruck hinterlassen wird als beim ersten Mal schauen, einfach weil ich jetzt auch weiß, was mich erwartet.
Ja.
Genau. In dem Sinne wagen wir doch mal einen kurzen Blick in die Zukunft. Wir haben schon ein paar Predictions abgegeben, was vielleicht jetzt in der zweiten Hälfte noch passieren wird. Es wird auch total lustig sein, bestimmt, wenn wir das jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen ausführlich machen und dann, wenn die Folge höchstwahrscheinlich, wenn wir es aufnehmen, am Dienstag rauskommt und man am nächsten Tag schon alles wieder widerlegen kann.
Ja.
Aber ich meine, was man ganz offen sagen kann, ist ja, es wird zu einem Gefecht auf Gorman kommen. Das wissen wir aus den Trailern, das wissen wir anhand dessen, was im Kanon gesagt wird. So, und das ist, finde ich, auch nur eine Frage dessen, nicht wann werden die Charaktere sterben, sondern wie.
Wie?
So.
Ja, da hast du recht. Und ja, ich glaube, wir sind alle nicht bereit für das, was da noch kommen wird. Und
Ich glaube auch
also
nicht. Ich glaube, wir werden noch richtig heulen am
ja,
Ende.
auf der Celebration war auch eins so der meist wiedergegebenen Phrasen, die viele der Beteiligten an der Serie immer wieder gesagt haben, ja, oder auch vor allem auch eben Diego Luna, Cassian Andor, dass wenn wir die zweite Staffel geguckt haben, wir werden nie mehr Rogue One mit den gleichen Augen wie davor sehen. Und wir wissen, warum Cassian in dieser Gasse am Anfang ist. Wir wissen, was in seinem Kopf vorgeht. Wir wissen, was er durchgemacht hat. Und es hört sich nach schwerer Kost an. Was
Ja.
wir auch noch, also wir haben noch zwei weitere Fixpunkte neben dem Gorman Massacre, was uns auf jeden Fall erwartet. Wir haben, trotz dass die Hälfte der Staffel rum ist, noch nichts von K2SO gesehen. Den hätte ich auch tatsächlich etwas früher erwartet, aber wir haben ja immerhin noch eine halbe Staffel. Und eben das von mir vorhin auch schon angesprochene Meeting oder Meeting ist das falsche Wort, halt diese Sitzung im Senat, in der wohl Mon Mothma Palpatine mal richtig ordentlich anspricht mit, was er denn wirklich ist und ihn mehr oder weniger öffentlich angreift und ihre Fassade, die sie ja lange aufrecht gehalten hat, fallen lässt und dann ja auch flüchten muss mit Hilfe der Ghost Crew. Da bin ich auch mal gespannt. Wird es da irgendwie noch mehr Überschneidungen geben? Werden wir vielleicht das ein oder andere tatsächlich Cameo haben? Weil ich meine, wir haben ja jetzt mittlerweile viele Figuren der Ghost Crew in Ahsoka und so schon in Live-Action. Oder ich meine, selbst wenn man nur sieht, dass sie aus einem Raumschiff aussteigt, das wir sehr gut kennen, nämlich die Ghost. Also ich bin gespannt. Und nachdem sie jetzt schon so viele Querverweise und Referenzen gedroppt haben, wird es mich nicht überraschen. Aber ich glaube dann auch einfach in klassischer Endor-Manier kann man es schon sagen, nicht so Easter Egg, hier, guck mal, im Fokus, sondern so ganz nebenbei, dass es, glaube ich, für Leute, die da nicht so tief drin sind, gar nicht mehr auffällt, aber vielleicht für Rebels-Fans wie uns einfach so ein kleines Grinsen und ja, in uns hervorruft und noch mehr zeigt, oh krass, ja, es ist alles das gleiche Universum und auch wenn das eine vielleicht eine Serie ist für eine deutlich andere Zielgruppe.
Also Tony Gero hat ja auch irgendwie sowas angedeutet, dass das, wenn irgendwie Charaktere auftauchen, die man kennt, dass es halt organisch passieren wird und nicht so irgendwie von wegen, hier, guck mal, das ist der und der, den kennt ihr aus da und da, so. Also ich möchte es auch nicht ausschließen, ich werde es auch nicht enttäuscht, wenn es nicht passiert.
Nee, selbe, das war so. Jetzt nur so ein Gedankengang.
Ja. Und Thema K2SO, also wir wissen ja aus den Trailern, dass eine ganze Reihe von diesen Sicherheitsdroiden auf Gorman irgendwie gedroppt wird und ich verwette meine rechte Pantoffel da drauf, dass einer davon K2SO ist. Ja,
das könnte gut sein. Und weil wir es gerade von Figuren, die wir kennen, wir hatten einen ganz, ganz kurzen Auftritt von Senator Bail Organa von Alderaan. Von einem anderen Schauspieler gespielt. Und ich war jetzt nicht so viel im Internet unterwegs. Bestimmt gab es da auch wieder diverse Aufschreie. Ich habe nur ein Interview mitbekommen, eben, dass sie wohl Jimmy Smith, den Originaldarsteller, haben wollten natürlich für die Rolle, weil er spielt ja auch in Rogue One die Rolle und eben gerade erst vor 2-3 Jahren, wann auch immer es war, in der Obi-Wan Kenobi-Serie, die ja auch in einer ähnlichen Zeit angesiedelt ist. Aber der hat wohl aus diversen Gründen einfach terminlich konnte er nicht spielen und dann haben sie einen anderen Schauspieler verwendet. Und dieser kurze Auftritt war wohl von Tony Gilroy, das hat er in dem Interview eben auch angemerkt, jetzt schon, damit die Kontroverse aus dem Raum ist, dass jetzt drüber diskutiert werden kann, okay, es gibt einen neuen Bail Organa, aber der wird wohl in der nächsten Woche oder übernächsten Woche auch noch einen sehr großen, wichtigen Auftritt bekommen und deshalb haben sie dieses kleine Cameo eben jetzt in der Woche schon eingestreut. Ja. Bin gespannt, was da noch kommt. Benjamin Bratt heißt der Schauspieler. Ich habe jetzt nicht im Kopf, wo der überall mitgespielt hat, aber er kam mir auf jeden Fall auch sehr bekannt vor und ich finde ihn auch optisch durchaus getroffen und ja, hey, also ich habe da kein Problem damit. Es ist halt einfach so, dass terminliche Probleme stattfinden und es ist ja nicht die erste Serie, wo einfach mal innerhalb oder zwischen den Staffeln Gesichter wechseln und ich halte das für verschmerzbar. Ich hätte es jetzt eher schade gefunden, wenn sie quasi eine coole Story für Bail gehabt hätten und hätten die Story nur nicht erzählt, weil der Originalschauspieler eben nicht kann. Ich finde, da ist dann irgendwie die Story dann doch mehr wert wie vielleicht auch ein Gesicht, so wenn man es so nennen darf.
Gehe ich zu 100% mit.
Ja. Und in diesem Sinne. Ich wollte nur sagen, ja, ich bin schon ziemlich matsch im Kopf, Nico. Wegen mir darfst du gerne die Folge beenden, bevor ich noch mehr komische Versprecher jetzt hier raushaue.
Ja, ich glaube, wir packen es irgendwie jetzt fast, zumindest auf unserem Aufnahmeding sind wir jetzt bei einer Stunde und fast 45 Minuten. Oh, ja. Ich denke, das reicht dafür, dass wir, ne, wir haben es mehrfach gesagt, überhaupt nicht vorbereitet waren für irgendwas. Aber ist egal, ich glaube, wir haben über das Wichtigste gesprochen, freuen uns auf das, was noch kommen wird. Freuen uns natürlich auch, wenn die Serie vorbei ist, nochmal in hoffentlich größerer Runde zu sprechen. Yes. Höchstwahrscheinlich mit dem Dennis dann zusammen auch. Genau, in dem Sinne, folgt uns überall, wo es geht, auf Instagram und Facebook haben wir nicht, ne? Nee. Auf Instagram, auf Spotify. Haut uns gerne an, wenn ihr auf den Discord kommen wollt. Dort sind tolle, tolle Leute, die auch Woche für Woche toll über Endor reden. Das macht große Freude, sich das alles durchzulesen. Sagt uns, wie ihr Endor findet, ob ihr es geil findet, ob ihr es scheiße findet, ob ihr es gar nicht geguckt habt. Wenn ja, warum hört ihr euch das hier gerade an? So, was ist los mit euch? Und dann bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen. Möge die Macht mit euch sein.
Immer.